buckle up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zum neuen Vögli. Ja, Grätzlü, feinster Basketball-Talk wartet wieder auf euch, ohne viel drumherum. Und dabei darf natürlich nicht fehlen Arndt Thegen aus Hamburg. Moin.
Ja, Grätzlü, auch von mir herzlich willkommen zu Vögli Nummer 6, wenn ich mich nicht verzählt habe. Dich möchte ich auch begrüßen in der Leitung, mein lieber Dirk Funk, falls ihr die Stimme nicht erkannt habt. Heute Vögli, Basketball-Talk, kein Privat-Talk. Wie geht's dir? Interessiert mich absolut gar nicht. Wir reden nur noch über die NBA. Was haben wir heute dabei? Gib doch mal einen kleinen Ausblick.
Ja, du hast eigentlich den Zettel heute, von daher ist das ein richtiger Arschloch-Move jetzt am Anfang gewesen. Aber ja, ich glaube, die Themen haben sich heute also relativ von alleine aufgestellt. Natürlich sind die Trade-Talks so ein bisschen dominierend, glaube ich, bei den Themen der Woche. Auch unser Thema der Woche wird gleich ein Trade sein, der passiert ist letztens. Wir haben es ja gerade so verpasst, wirklich mit der letzten Podcast-Episode, dass wir den noch frisch mit reinbekommen haben. Aber dementsprechend haben wir jetzt mehr Material, das ist auch nicht schlecht. Und ansonsten haben wir wieder jede Menge Hörerfragen bekommen. Das ist erstmal wirklich Takeaway Nummer 1. Die Army ist, glaube ich, so stark wie noch nie. Und ich rufe nach wie vor dazu auf, dass ich eigentlich einen Hiwi suche, der mir ein bisschen die Arbeit abnimmt. Ich musste wieder etliche Namen zusammentragen und das wächst mir langsam so ein bisschen über den Kopf. Also die Shoutouts werden lang, nehmt euch Zeit mit. Ja, ich freue mich drauf.
Ja, sehr stabil. Das ist übrigens der Euphemismus des Jahres, dass ich den Zettel habe, den Organisationszettel. Ich habe ungefähr genauso viel wie du. Wir schütteln das Ding aus dem Ärmel. Aber wir haben ein bisschen was dabei. Der Vögli, für diejenigen, die ihn das erste Mal hören, schämt euch, dass ihr die anderen noch nicht gehört habt, ist die Fusion aus unserem Talk und euch als Community. Wir haben ein Thema der Woche, was wir vorgelegt haben, haben uns dieses Mal ein großes Thema aus unserer Facebook-Diskussionsgruppe ins Gesicht von Staudemeyer NBA Talk mit rausgenommen. Haben ein paar Hörerfragen dabei, auch die kommen primär aus der Gruppe, sind aber auch über Twitter einzureichen. Und wir haben wieder ein Ranking dabei,
mein Lieber. Ranking, nervös, na klar, na klar.
Du bist schon wieder nervös. Also dieses Mal haben wir ein Ranking, letztes Mal nicht. Beginnen würde ich sagen, tun wir mit unserem Thema der Woche, du hast es eben schon angerissen. Es gab ein paar Trades tatsächlich, der vermeintlich spektakulärste ist unser Thema der Woche. Die große Überschrift lautet, die Toronto Raptors haben einen Power Forward. Zum ersten Mal seit 5 Jahren gefühlt sind sie da wirklich sehr, sehr gut besetzt auf der Position. Serge Ibaka verlässt die Magic, geht zu den Toronto Raptors nach Kanada. Im Gegenzug gibt es Terrence Ross und einen First Rounder, der jetzt nicht so wahnsinnig hoch sein wird, irgendwo 20 plus. Für dich erstmal, ja, die straight out of Frage, gibt's da einen klaren Gewinner für dich? Ist das so ein Move, wo man sagt, boah, da haben sie selber über den Tisch gezogen? Oder ist das, wenn man mal wirklich beide Seiten beleuchtet und die Begleitumstände mit reinnimmt, ist das was für beide Seiten irgendwo Sinn machen kann?
Ich habe erstmal die ganze Zeit gar nicht über die ganze Ibaka-Thematik drüber nachdenken können, weil für mich die ganze Zeit Terrence Ross im Kopf noch herumschwirrte aus der letzten Episode tatsächlich. Flow Low the Carrion Crow hatte uns da ja wirklich die Frage gestellt zu Terrence Ross und wie er sich so entwickeln wird. Und da haben wir noch potenziell über Change of Scenery geredet und jetzt ist es auf einmal da. Also Terrence Ross darf sich bei den Magic ein bisschen austoben. Und ja, also ich würde es schon auch eher so ein kleines bisschen vielleicht in der Richtung sehen und nicht ganz so extrem, wie es manch andere sehen. Also klar, man hört jetzt ganz oft, Rob Hennigan, was machst du da? Und im Prinzip ist es auch so, also die schwachsinnigen Moves sind vor allen Dingen vor der Saison jetzt wirklich da gewesen. Der Trade an sich jetzt wirklich isoliert, finde ich jetzt nicht dramatisch schlimm. Also wenn man den Berichten Glauben schenken möchte, dann gab es einfach keine besseren Angebote. Und wenn man das jetzt einfach mal im Verhältnis sieht, dann haben sie ja noch solide was zurückbekommen. Also wir werden später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber ich finde es jetzt erstmal nicht dramatisch. Und klar, für die Raptors ist das ein super Move, absolut. Wie gut der jetzt wirklich ist, werden wir auch gleich noch drauf kommen.
Ja, würde ich auch sagen, da kommen wir gleich drauf. Ich glaube, die große Story bei Serge Ibaka ist natürlich, sie haben ihn erst vor dieser Saison geholt. Er wird jetzt im Sommer unrestricted free agent, hätte die Magic also wieder verlassen können. Und wenn sie der Meinung sind, dass er da wahrscheinlich nicht re-signen wird, dann macht es natürlich Sinn, ihn zu bewegen. Der Frontcourt der Magic war absolut, ja, voll und krachig, irgendwie dysfunktional. Da hat alles nicht so richtig zusammengepasst, haben wir immer wieder drüber gesprochen. Für Aaron Gordon war nicht so richtig Platz auf der 4, der hat viel auf der 3 rumgehampelt. Dann hattest du irgendwie 2 Rim Protector mit ihm und Biombo, also mit Ibaka und Biombo. Also, dass der Junge bewegt wird, macht in dem Fall schon irgendwie Sinn. Das große Ganze, wenn man auf die Magic guckt, ist halt schon eine krachige Veranstaltung. Da sind jetzt in den letzten 2-3 Jahren schon mindestens mal 3 bis 4 Entscheidungen getroffen worden, die man kritisch sehen kann. Diese hier isoliert bin ich bei dir, das kann man schon so machen, das ist schon okay, wenn man davon ausgeht, dass Ibaka weg wäre, weil die Saison nicht so erfolgreich läuft, wie man sich das vorgestellt hat. dann kannst du ihn bewegen. Terrence Ross, der Vertrag ist irgendwo auch noch völlig in Ordnung. Den Pick dazu, das kann man schon so machen. Wenn wir auf die Raptors kommen und das mal so ein bisschen ja erst aus Seiten von Toronto beleuchten, ist es für mich ein wahnsinnig guter Move. Wir haben immer wieder drüber gesprochen, da fehlt irgendwo ein klarer Power Forward mit ja Borderline-Star-Potenzial, würde ich mal sagen, um da wirklich zu competen im Osten. Paul Millsap, da waren sie interessiert, der war dann scheinbar nicht mehr auf dem Markt, dann ist Ibaka so ein bisschen der logische Schritt, die zweitbeste Lösung, die da verfügbar war. Und ist für mich einfach ein sehr, sehr guter Fit. Jetzt bekommen sie da jemanden, der ihnen Rim Protection geben kann, der ihnen in der Offense Spacing ein bisschen Shooting geben kann, der neben Jonas Valanciunas spielen kann, der aber auch im Smallball mit Demari Carroll vielleicht auf der 4 spielen kann. Also der Junge passt für mich an beiden Ecken des Courts, an beiden Enden des Courts vielmehr sehr, sehr gut rein. Wenn man davon ausgeht, dass sie optimistisch sind, ihn signen zu können im Sommer und da auch bereit sind, wirklich einen fetten Vertrag hinzulegen, dann kann das schon Sinn machen. Cap Space haben sie. Insofern aus Raptors Sicht für mich ein sehr, sehr guter Move, wie dicht er sie an die Cavs bringt, da kannst du gleich nochmal zu senfen, aber wenn wir den sportlichen Fit erstmal nach vorne ziehen, macht an beiden Enden des Feldes Sinn, oder?
Naja klar, dass Ibaka theoretisch überall reinpasst, da haben wir ja in der letzten Episode drüber gesprochen, das ist definitiv so und klar, dass sie jetzt endlich ihren Starting-Vierer bekommen haben, macht sie jetzt natürlich akut besser. Wie gesagt, wir werden gleich da glaube ich noch ein bisschen drüber diskutieren. Ich bin da jetzt nicht ganz so krass hype, wie das vielleicht manche schon sehen, die jetzt sagen, boah, die sind jetzt ganz klar die Nummer 2 und werden die Cavs irgendwie ärgern können. Zu den Cavs kommen wir später auch noch. Das sehe ich vielleicht minimal anders. Ansonsten muss man halt dazu noch ein bisschen sagen, also auch um die Magic wirklich nochmal zu verteidigen. Im Prinzip ist ja die Geschichte Ibaka, dass er nicht resignen wird bei den Magic, war dann doch relativ klar. Und aus Raptors Sicht hättest du ihn wahrscheinlich auch so bekommen können. Also für welche Kohle werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und normalerweise in so einem Szenario würde man drüber sprechen eigentlich, es ist schon halt ein kleiner Gamble. Also theoretisch hast du dir jetzt kurz den Mietwagen Serge Ibaka geholt, hast solide was abgegeben. Du hast nämlich einen grundsoliden Spieler, der einen absolut super Vertrag hat, hast du abgegeben. Und einen First-Round-Pick für einen Spieler, der dich eventuell wieder verlassen kann. Also das ist halt die große Thematik. Sie sind relativ optimistisch, dass sie ihn bekommen könnten, aber es geht halt um das Hier und Jetzt und klar, sportlich erstmal ganz gut, aber ich will erstmal, dass du vorlegst und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
Ja, habe ich ja eben schon. Ich sehe es ein bisschen positiver aus Raptors Sicht. Natürlich gibst du mit Terrence Ross ein interessantes Piece ab, der hilft dir auf dem Court, der Vertrag ist in Ordnung, dein First-Rounder, wie viel der dann am Ende des Tages wert ist, der ist was wert, ganz klar, aber der entscheidet jetzt auch nicht über den großen Erfolg der Raptors in den nächsten Jahren. Ich finde es erstmal ein schönes Signal zu sagen, wir gehen wirklich ganz klar auf Win Now, wir versuchen jetzt akut nochmal nachzulegen und sie dichter an die Cavs zu bringen, wie dichter, kommen wir nachher drauf, aber dichter ran bringt sie in jedem Fall. Ob sie jetzt die klare 2 sind, da tue ich mich auch noch ein bisschen schwer, da sehe ich Boston dann schon noch auf einem ähnlichen Niveau, mindestens, wenn nicht sogar vielleicht nach wie vor drüber. Die Frage ist ein bisschen, welchen Ibaka bekommst du? Bekommst du den aus den letzten 2-3 Monaten, der da eine solide Rolle gespielt hat, aber sicherlich nicht das gebracht hat, was die Magic sich erhofft haben? Oder bekommst du eher den Prime Ibaka aus OKC-Zeiten? Dann macht er dich natürlich massiv viel besser. Wir haben ihn sehr positiv gesehen vor der Saison. Haben ihm, glaube ich, sogar eine All-Star-Nominierung prognostiziert oder mindestens mal eine All-Star-Kaliber-Saison. Das war es jetzt nicht, lag aber nicht nur an ihm, sondern einfach daran, dass die Magic ein Trainwreck sind, gerade auf dem Court, gerade im Frontcourt, da läuft halt nicht viel zusammen. Ich bin überzeugt, rein sportlich, dass er da sehr, sehr gut reinpasst. Ich glaube, der bringt ihnen gerade in der Offense nochmal so ein Spacing-Element, was sie gebrauchen können, was gerade ein DeMar DeRozan und auch ein Kyle Lowry für ihre Drives gebrauchen können. Das bringt dir Patrick Patterson natürlich irgendwo auch, aber da ist Ibaka schon nochmal ein Upgrade. Und in der Defense müssen wir nicht drüber sprechen, wenn der Junge Bock hat, dann ist das ein elitärer Verteidiger. Er hat da so ein bisschen nachgelassen die letzten Monate, muss man fairerweise dazu sagen. Sein Rebounding ist für mich immer noch irgendwie ja so eine Geschichte, aus der ich nicht schlau werde. Der hat Potenzial, dir mal 18 Rebounds zu pflücken, wenn er richtig Bock hat, aber meistens gibt er dir halt so 18 und 7. Da müssen wir mal schauen, welchen Ibaka man da wirklich bekommt. Aber ich sehe den sportlichen Fit, den finde ich sehr, sehr gut an der Stelle. Also vielleicht hast du das ein bisschen kritischer gesehen. Für mich ist das erstmal ein sehr guter Move, der die Raptors klar besser macht. Es ist ein kleiner Gamble, ja. Aber ich finde, das bist du deiner Organisation schuldig, deinen Fans schuldig und auch deinen beiden Stars in der Prime mit Kyle Lowry und DeRozan irgendwie schuldig, dass du da alles versuchst, um dich da ranzukommen. Wir sehen es bei den Cavs, da kann jederzeit eine Verletzung passieren und sie sind dichter dran jetzt, das ist für mich ganz klar. Insofern für mich auch ein richtiger Gamble und allzu viel, muss man ja mal ehrlicherweise sagen, haben sie jetzt auch nicht abgegeben.
Nee, allzu viel. Also gerade Terence Ross, die Situation war sehr komfortabel, weil sie halt mit Norman Powell quasi eventuell den besseren Terence Ross schon haben, der jetzt davon profitiert, dass Terence Ross nicht mehr da ist. Von daher war das sehr stabil und klar, der First Rounder, also erstmal um das nochmal zu sagen, sie haben ja zwei davon gehabt, das ist das Schöne, und derjenige, der wirklich rübergeschifft wird, ist sogar noch der schlechtere. Also je nachdem, ob der von den Raptors oder von den Clippers niedriger sein wird, wahrscheinlich wird es dann sogar der eigene der Raptors sein, wenn es jetzt ein bisschen besser laufen würde. Und um das jetzt auch nochmal ganz klar zu sagen, ich sehe den Gamble auch grundweg positiv, das mussten sie mal. Das predige ich ja schon die ganze Zeit. Du musst im Osten, wenn du eins der Teams wirklich hinter den Cavs bist, bist du es dir schuldig und deiner Franchise schuldig, dass du dich in die Position bringst, sollte bei den Cavs was passieren. Ob das jetzt mit Kevin Love schon passiert ist oder wie wichtig es komme, wie gesagt, später drauf. Aber von daher, ich sehe das absolut richtig. Das mussten sie machen, finde ich super. Ich wollte es nur noch mal aus Magic-Sicht vielleicht so ein kleines bisschen verteidigen, sagen wir mal im Prinzip. Aber rein von der Theorie her, auch da natürlich sportlich wirklich ein astreiner Move, muss man mal sagen. Also klar, erstmal gewinnen sie wirklich einen Dreierschützen dazu. Und das ist Serge Ibaka, aktuell Career-High, 39% von draußen. Rein in der Theorie gibt es auch Valanciunas endlich wirklich das, was er braucht, nämlich einen starken Verteidiger neben sich. Bloß dann kommen wir langsam mal so ein bisschen zu der Praxis. Und da muss ich schon sagen, ich will jetzt nicht wieder mit den Verschwörungstheorien anfangen, dass Serge Ibaka eventuell schon 37 ist, aber es ist schon wirklich krass und echt eklatant, das belegen nicht nur die Stats, sondern vor allen Dingen auch der Eye-Test. Athletisch hat er einfach stark abgebaut. Also ich weiß nicht, ob er sich zu sehr auch ins VIP-Leben mit seiner Frau Carrie Hilson da irgendwie hat verleiten lassen und vielleicht nicht mehr ganz so hart arbeitet. Serge Ibaka ist ja eigentlich auch für seinen wirklich Top-Athleten-Körper immer bekannt gewesen, aber er ist einfach nicht mehr so explosiv, er springt nicht mehr so hoch, er hat nicht mehr so oft diese krachenden Dunkings, und auch in anderen Elementen zeigt sich das wirklich, gerade Thema Rebounding, gerade auch seine Rim Protecten, seine Blocks. Das erste, was Kyle Lowry auch wirklich gesagt hat als Kommentar, war: Jawohl, wir kriegen jetzt ordentlich Rim Protection und hier seine Blocks dazu. Ist halt nicht mehr wirklich so der Fall. Rein wenn man in die Stats guckt, wirklich seine Block-Percentage hat sich fast halbiert. Er ist auch wirklich, was sein Rebounding angeht, immer schlechter geworden. Inzwischen ist er da wirklich für ein Power Forward auf einem schwächeren Niveau. Hängt natürlich damit zusammen, dass er auch bei Orlando sehr viel am Perimeter rumlief, aber das ist nun mal alles nicht so. Und ich will es auch nochmal ganz klar sagen, jetzt sportlich, du hättest für einen Paul Millsap mehr zahlen müssen. Deswegen, es ist ein super Schnäppchen und einfach ein extrem guter Value-Deal, sagen wir mal. Aber wenn ich es jetzt ganz klar vergleiche, Paul Millsap gegen Serge Ibaka, was das sportlich bedeutet hätte. Serge Ibaka ist nur der bessere Dreierschütze für mich. Paul Millsap ist der bessere Verteidiger, ist vom Rebounding her tatsächlich sogar ähnlich. Von der Rim Protection nehmen sie sich inzwischen auch nicht mehr so viel. Also für mich, offensiv wie defensiv, wäre Paul Millsap dann doch deutlich die bessere Lösung gewesen. Und hätte sportlich auch einen größeren Effekt gehabt. Also was ich bei Ibaka schön finde, ist, dass du ihn theoretisch auch als Smallball-Fünfer dann spielen kannst. Das haben wir ja auch bei OKC in der letzten Playoff-Serie noch gesehen. Das ist halt für die Playoffs ein sehr, sehr schöner Aspekt. Bloß inzwischen muss man doch leider sehr daran zweifeln, ob wir jemals wieder wirklich diesen starken Fringe-All-Star Serge Ibaka sehen.
Ja, was sein Alter angeht, da will ich mich nicht zu äußern, das kann ich nicht beurteilen. Natürlich ist da so ein klarer Abwärtstrend in den letzten Monaten mal zu erkennen. Die Frage ist halt immer, wie viel schiebst du darauf, dass es bei dem Magic einfach grundsätzlich nicht gut lief? Wie viel liegt an Serge Ibaka individuell?
Es sind die letzten Jahre, wenn du wirklich die letzten 3-4 Jahre vergleichst, ist einfach jedes Mal wieder ein kleiner Schritt nach unten.
Ja, richtig, das wollte ich ja gerade sagen. Die Frage ist, wie viel liegt an Ibaka individuell, wie viel liegt da an dem Umfeld oder an was auch immer für äußeren Einflüssen, inwieweit traust du ihm zu, da so einen kleinen Bounceback zu bekommen. Das sehen die Raptors offenbar weniger dramatisch, und dann macht der Move natürlich Sinn, dass Paul Millsap 1:1 der klar bessere Basketballer in fast allen Belangen ist, der klar bessere Fit und das bessere Piece für die Raptors gewesen wäre. Das, glaube ich, muss man nicht diskutieren, das ist ganz klar. Da gibt's wenig Elemente, wo Ibaka seine Nase vorne hat. Aber ich meine, Paul Millsap ist auch für mich nach wie vor einer der 15 besten Basketballer der Liga, so ungefähr, oder mindestens mal 20. Also der war dann einfach nicht mehr verfügbar, offensichtlich. Vielleicht waren sie nicht bereit, das abzugeben, was sie hätten abgeben müssen. Dann ist Ibaka für mich so als 1B-Lösung ein sehr, sehr guter Move. Für die Magic, da haben wir jetzt noch nicht so wahnsinnig viel drüber gesprochen, bin ich bei dir. Es macht isoliert schon irgendwo Sinn. Wenn klar ist, dass der Junge geht, dann hast du vielleicht, kann man sogar einen Case dafür machen, dass du noch ganz gut was zurückbekommen hast. Terrence Ross kannst du gebrauchen. Aaron Gordon kannst du jetzt hoffentlich endlich primär wieder auf der 4 einsetzen. Und hast so ein bisschen die Redundanz im Frontcourt aufgelöst, dass du halt mit Bismack Biyombo schon einen Rim Protector hast, der irgendwie gar nicht zu Serge Ibaka passt. Die beiden haben nicht wirklich zusammen funktioniert. Vucevic zwischendurch von der Bank macht wahrscheinlich auch nicht so ewig viel Sinn. Also da kannst du jetzt die Frontcourt-Rotation wieder so ein bisschen sinnvoller strukturieren. Was mit Mario Hezonja passiert, muss man mal sehen. Der kriegt jetzt wieder so einen Terrence Ross vor die Nase. Aber was mit Hezonja passiert die nächsten Monate, steht eh so ein bisschen auf einem anderen Blatt. Der ist da so eine einigermaßen tragische Figur für mich. Also sportlich macht das aus Magic-Sicht schon Sinn. Wie gesagt, das Big Picture, also das große Ganze, da kann man definitiv kritisch mit sein. den Move jetzt, den finde ich in Ordnung. Also das kann man schon so machen.
Ja, also klar, zu dem Magic. Also erstmal nur noch mal einen Schritt zurück. Ich finde einfach klar, du hast damit recht und viele werden das auch so sehen. Aber ich glaube, dass sich bei vielen tatsächlich immer noch diese Annahme hält. Serge Ibaka ist dieser elitäre Rim Protector und Verteidiger und hätten in dem Sinne ihn vielleicht auch besser gesehen vom Fitter als ein Paul Millsap. Und das will ich einfach sagen, ist inzwischen einfach nicht mehr so. Das war nur noch der Punkt. Ansonsten Terrence Ross zu den Magic finde ich gut. Rob Hennigan ist scheinbar ein Fan. Das war wohl früher schon auch schon mal Thema. Ist vielleicht so ein kleines bisschen irrational, aber erstmal jetzt erstmal jetzt ist es so ein Young Veteran, die immer ganz wertvoll sind. Er kann locker der dritt-, viertbeste Spieler sein bei den Magic. Das ist schon okay. Und zum Thema Mario Hezonja, ich find's persönlich auch extrem schade. Wir haben mehrmals schon gesagt, dass wir Fans von ihm sind, rein vom Skillset her und auch, dass er irgendwie so ein ganz witziger Typ ist. Aber da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, also der hat halt auch noch zu keinem Zeitpunkt irgendwie bewiesen, dass er annähernd da sein Potenzial, was er eventuell hat, jemals ausschöpfen kann. Also hat er einfach noch nicht gezeigt. Das lag erst scheinbar, sollte es an Byron Scott gelegen haben. Jetzt ist ein Frank Vogel da, es hat sich trotzdem nichts geändert. Also irgendwann muss man halt einfach mal sagen, ja, Chance halt nicht genutzt. So, von daher ist schade für ihn. Ich hätte mir auch erhofft, dass du es dann einfach nochmal probierst, vor allen Dingen jetzt so in der Saisonhälfte, dass du einfach mal sagst, komm, so, deine Chance jetzt, du kriegst jetzt hier 30 Spiele, du spielst 25 Minuten, zeig uns, dass du Basketball spielen kannst. So wird es jetzt wieder ein kleines bisschen schwieriger. Ist schade für ihn, aber ist halt auch letztendlich irgendwie ein bisschen nachvollziehbar.
Bin ich dabei. Ich habe in meinem näheren erweiterten Umfeld schon eine ganze Handvoll Magic-Fans oder Sympathisanten. Insofern, die sind jetzt so ein bisschen, ja, wie sagt man, am Boden zerschlagen, erschüttert. Keine Ahnung, mein Gott, die Sprichworte. Wir sollten echt so ein Sprichwort bannen. Wir machen das nicht mehr. Sind auf jeden Fall nicht ganz zufrieden mit diesem Move gewesen und sehen jetzt irgendwie alles so ein bisschen grau. Da muss ich dann auch mal wieder so ein bisschen dagegen gehen. Also die Magic sind ja nach wie vor in einer vernünftigen Position. Das mit Aaron Gordon, einen interessanten jungen Mann, nicht mit Eric, um Gottes Willen, mit Aaron Gordon da ein sehr interessantes Piece. Der Sonja ist auch noch irgendwo da. Yvonne Fournier ist ein guter Junge. Alfred Payton kann man mindestens mal bewegen oder tatsächlich selber auf ihn setzen. Also die Grundsituation bei der Magic ist ja nicht verkehrt. Jetzt gibt's in diesem Jahr im 12er nochmal einen guten Pick dazu. Also allzu dramatisch ist es dann am Ende des Tages auch nicht. Auch wenn Hennigan da die letzten Jahre sicher einen Job gemacht hat, den man mal kritisch sehen kann. Aber es ist jetzt auch nicht alles schwarz zu sehen am Magic-Himmel.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich würde auch nach wie vor so minimal den Deal damals wirklich so ein bisschen verteidigen. Viele kommen jetzt natürlich mit diesem Argument, das liest man ja jetzt ja natürlich überall. Boah, man hat jetzt letztendlich Oladipo und so weiter abgegeben, Sabonis abgegeben dafür, dass du irgendwie einen First-Round-Pick und Terrence Ross bekommen hast. Es war halt ein Gamble, der nicht gut gegangen ist. Mein Gott, es hätte gut gehen können. Und wenn Serge Ibaka das gewesen wäre, was eigentlich die meisten von ihm erwartet hätten, dann hättest du, glaube ich, auch eine solide Chance gehabt, ihn irgendwie zu signen. Dann wäre die Saison automatisch ein bisschen besser gewesen. Und so hättest du dann eventuell ein Piece bekommen. Bei Oladipo muss man ja auch mal ganz ehrlich dazu sagen, wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit da gewesen, dass er bei den Magic irgendwie weiter verlängert hätte. Also ich meine, da war es ja vorher auch schon ein bisschen Thema, das ist jetzt auch nicht unbedingt das Realistische. Und Sabonis, ja, ist aktuell ein Starter für die OKC, bloß wer weiß, ob der auch jemals mal richtig gut werden wird. Von daher, ich fand den Gamble okay, dass du halt versucht hast, irgendwie dir so durch so einen mutigen Move eventuell einen All-Star mit ins Boot zu holen. Letztendlich war halt der viel größere Fehler einfach, dass die Roster-Zusammenstellung vor der Saison. Also auch jetzt, du hast eben gesagt, der Frontcourt ist jetzt so ein bisschen funktionaler. Der ist eigentlich immer noch eine ziemliche Katastrophe, weil diese Vucevic-Biombo-Situation immer noch maximal unbefriedigend ist. Also auf jeden Fall, gerade auch für Vucevic, der ist für mich auch nach wie vor noch ein Trade-Kandidat. Vor allen Dingen auch die Magic, klar, da wird noch was passieren, da passt es nach wie vor hinten und vorne nicht. Biombo wäre interessant, eventuell noch für den Playoff-Kandidaten. Vucevic kann auch weiterhelfen, machen aktuell alle überhaupt keinen Sinn bei den Magic. Einzige Positiv-Story, wie gesagt, wenn Aaron Gordon wieder zurück ist, kann er sich dann endlich mal als Vierer präsentieren, was er auf jeden Fall auch sein wird in der NBA. Also zumindest da kann man mal ein bisschen auf eine schöne Entwicklung hoffen.
Ja, ich wollte damit vorhin, falls ich das falsch ausgedrückt habe, nicht meine Meinung in die Richtung ziehen, dass ich glaube, dass der Frontcourt da jetzt irgendwie besonders positiv ist. Es ist besser als vorher, das wollte ich damit gesagt haben, allein, weil du Aaron Gordon nicht mehr auf der 3 sehen musst. Den Case mache ich nur wirklich seit einem Jahr, dass das keinen Sinn macht. Das passt immer noch hinten vorne nicht so wahnsinnig gut zusammen im Frontcourt. Es ist besser als vorher, es ist immer noch mies. Ich glaube, darauf kann man sich einigen.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Aber dann jetzt mal Eier auf den Tisch. Wir haben schon so ein bisschen angedeutet, dass wir es nicht unbedingt so sehen, dass sie jetzt ganz klar die Nummer 2 sind oder dass sie potenziell auch die Cavs ärgern können. Aber das war die große Frage. Also müssen wir jetzt einfach mal direkter Vergleich. Boston Celtics, Washington Wizards, Atlanta Hawks. Wie siehst du sie da so im Vergleich? Ziehen sie an den Boston Celtics jetzt offiziell vorbei? Und wie sehen wir es potenziell für die Playoffs und gegen die Cavs? Oder auch einen anderen der Zweien potenziell in der zweiten Runde?
Schwierig. Also vor den Wizards und den Hawks sehe ich sie definitiv erst recht vor den Hawks. Also die sehe ich da schon noch klar als das Team, was ein bisschen weniger Qualität da im gesamten Roster hat. Wenn ich den direkten Vergleich zu den Celtics ziehe, finde ich sagenhaft schwierig. Also man muss bei den Celtics mal ein bisschen mit berücksichtigen, dass die schon solides Verletzungspech die letzten Wochen hatten. Da fehlten Avery Bradley, der ein extrem wichtiger Junge ist. Crowder war zwischendurch mal raus. Also da ist nach wie vor noch ein bisschen Upside. Wenn ich aufs Ranking gucke, da bin ich mir relativ sicher, dass die Raptors Boston nicht mehr holen. Das sind 4,5 Spiele. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür macht Boston für mich auch einen zu stabilen Eindruck. Wenn ich auf eine potenzielle Playoff-Serie gucke, wer mir da besser gefällt, theoretisch gefällt mir das Matchup der Raptors etwas besser gegen die Cavs, also denen würde ich da minimal mehr Chancen geben, aber eher aus Matchup-Gründen und weniger, weil ich der Meinung bin, dass das jetzt ein klar besseres Team als die Celtics sind. Die sind für mich nach wie vor irgendwo um und bei auf Augenhöhe, vielleicht kann man jetzt minimal den Nod nach Toronto geben, aber würde ich wahrscheinlich nicht mal. Also wenn ich mich entscheiden muss, da ist noch das Thema Coaching irgendwo mit drin. Mir gefällt Boston als Team einfach sehr, sehr gut, sehr homogene Truppe. Bei den Raptors hast du natürlich mal wieder die Frage, wie stellt sich der Backcourt eigentlich in den Playoffs an? Wie oft kommt DeMar DeRozan dann an die Linie? Ich glaube schon, dass die Lanes, die Driving Lanes ein bisschen offener werden durch einen Ibaka. Dass es sie so jetzt signifikant über Boston stellt, sehe ich nicht. Also wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden muss, tatsächlich würde ich nach wie vor mit Boston gehen.
Ja, ich glaube, ich tatsächlich auch. Also gerade auch mit dem Faktor, ich meine, die Raptors haben jetzt auch letzte Nacht wieder eine böse Niederlage bekommen, da läuft es in letzter Zeit erstmal gar nicht.
In Chicago kann man schon mal verlieren.
Ja, ganz genau. Und da glaube ich jetzt nicht, dass dann wirklich noch ein komplett neues Piece, was erstmal wirklich extrem viel ändert, weil so ein Serge Ibaka auf einmal Starting Lineup, das ändert wirklich, wirklich eine Menge. Und ich sehe es jetzt persönlich nicht so, dass die Transition da sowas von geschmeidig ist, dass sie da direkt anfangen zu gewinnen und wieder einen riesen Streak laufen. Also es gibt einfach handfeste Gründe dafür, dass die Raptors dann doch nicht so gut sind, wie es am Anfang der Saison war, wo sie wirklich davon profitiert haben, dass ein DeMar DeRozan komplett über dem Limit gespielt hat und ein Kyle Lowry kann man im Prinzip das Ähnliche sagen. Also die sind beide jetzt ein bisschen wieder auf dem Boden der Tatsachen und da Boden der Tatsache ist immer noch extrem gut, aber nicht mehr ganz so übertrieben sensationell und dann gibt's einfach immer noch ein paar Baustellen und es kommt für mich auch immer noch wieder auf den großen Punkt zurück, was ist mit Jonas Valanciunas? Also wenn du mir jetzt wirklich sagst, Serge Ibaka kriegt das hin und das hat er wirklich in den letzten Jahren absolut bewiesen, dass die Fünfer neben ihm, neben einem Serge Ibaka immer extrem gut dastehen und dass er die besser macht. Und wenn du mir das jetzt erzählst, dass wir endlich den richtigen Jonas Valanciunas sehen, wenn Ibaka jetzt wirklich der Verteidiger neben ihm sein kann, der für ihn kompensiert und er da den nächsten Schritt macht, dann sind die Raptors wirklich gut, dann sind sie richtig gut. Aber wenn das wieder nicht passiert, nicht funktioniert und der Frontcourt wieder so ein großes Fragezeichen ist und du dann überlegst, oh, spielen wir die Spiele überhaupt mit Valanciunas zu Ende, spielen wir jetzt Ibaka auf der 5, dann sehe ich sie persönlich auch wirklich nicht besser als die Boston Celtics. Und da muss man ja auch mal dazu sagen, Boston Celtics können jederzeit vor der Trade-Deadline jetzt noch einen Move machen, der sie für mich dann auf jeden Fall wieder besser machen könnte als die Raptors.
Bin ich absolut dabei. Unleash the Jonas ist die Frage, wird das passieren? Werden wir es sehen? Werden wir den Jungen jetzt endlich sehen? Wir reden echt relativ viel über Jonas Valanciunas. Das hat er sich verdient irgendwo, aber ja, die Frage bleibt noch zu beantworten, ob das dann tatsächlich dazu führt, dass der Junge endlich seinen Durchbruch schafft, dass er in der Offense ein Skillset hat, was Schönes, ist klar. Wenn Ibaka es schafft, da seine defensiven Liabilities zu kaschieren, dann kann das natürlich was werden, was die Raptors signifikant besser macht. Ich bin bei dir, das ist jetzt nicht einfach so ein Rollenspieler, den du damit reinwirfst, der einfach ab übermorgen einigermaßen funktioniert, sondern das wirft da schon relativ viel durcheinander. Das wird mal ein paar Wochen brauchen, mindestens, wenn nicht gar ein paar Monate, bis das da vernünftig homogen auf dem Platz funktioniert. Wenn ich auf die Standings gucke, da werden sie keinen großen Run mehr machen. Also ich glaube, wenn wir mal so soft und smooth zu Thema Nummer 1 aus unserer Gruppe überleiten, die Cleveland Cavaliers / Kevin Love's Verletzung.
Einen Punkt habe ich noch.
Einen Punkt hast du noch, da fährt er mir ins Wort, das ist eine Frechheit, dann mach.
Es tut mir leid, aber sonst wären wir da nicht mehr vernünftig dazu hingekommen. Also ich finde vor allen Dingen auch nochmal gut, dass die Raptors jetzt wirklich all in gehen, weil man muss ganz klar sagen, wenn man sich vor allen Dingen die Tabelle gerade mal anguckt, es wäre eine mittelschwere Katastrophe, wenn jetzt die Raptors irgendwie Vierter oder potenziell Fünfter werden. Also da finde ich es vor allen Dingen gut, dass sie jetzt All-In nicht unbedingt auf Platz 2 oder Platz 1 gehen, sondern vor allen Dingen auf Platz 3, weil was würde Platz 4 bedeuten oder potenziell Platz 5? Erstmal hast du eine harte Serie in der ersten Playoff-Runde und könntest da potenziell rausgehen, was natürlich eine riesen Enttäuschung wäre nach der letzten Saison. Aber vor allen Dingen würde das bedeuten, dass du in der zweiten Runde dann wahrscheinlich schon die Cavs hast. Also wir werden gleich drauf kommen, ob wir nach wie vor die Cavs als ersten Seed sehen. Aber das wäre natürlich eine absolute Katastrophe. Die Raptors haben den Anspruch und setzen den an sich, dass sie wieder in die Conference Finals wollen. Und dementsprechend ist das vor allen Dingen für mich auch der Move mit Ibaka. So, mindestens Platz 3 sichern und gucken, ob es eventuell noch der zweite wird.
Habe ich wenig hinzuzufügen, unterschreibe ich, zumal die Raptors einfach für mich ein klar besseres Home-Team als on the road sind. Da sind sie, glaube ich, um und bei 500. Also es macht definitiv Sinn, da all in auf Homecourt zu gehen im Osten. Und natürlich, das steht für jedes Team irgendwie als Subtext dabei, die Cleveland Cavaliers, so sie denn der First Seed werden, so lange wie möglich zu vermeiden. Andersrum kann man einen Case machen, aber das will ich jetzt auch nicht weiter diskutieren, dass die Cavs vielleicht potenziell in einer Zweitrundenserie sogar noch eher zu schlagen wären als in Conference Finals. Also auch diesen Case kann man ja zumindest sich mal durch den Kopf gehen lassen. ist aber vielleicht was für einen anderen Podcast, wenn wir zurück zu den Cavs kommen. Kevin Love wird 4, 5, 6 Wochen ausfallen. Es ist noch nicht so hundertprozentig klar. Die Rede ist jetzt von 6 Wochen. Wenn man sich darauf mal einstellt, heißt das mehr oder weniger Ende März wird er zurück sein. Rechtzeitig zu den Playoffs, ja, aber schon auch auf Kante jetzt, wenn du dann auch wieder so, ja, ich sag mal so 1, 2, 3 Wochen brauchst, um wieder richtig reinzukommen, dann ist das jetzt vielleicht der richtige Moment, um diesen Eingriff vorzunehmen. Siehst du jetzt ernsthaft den First Seed im Osten gefährdet für die Cavs und wäre das überhaupt ein Problem?
Er ist schon ein bisschen gefährdet dadurch. Also die große Thematik ist jetzt natürlich einfach, was macht ein LeBron James? Also da kann man es, glaube ich, einfach zusammenfassen, dass das natürlich absolut entscheidend sein wird. Also das wird jetzt gleich die große Thematik sein. Was wird der Ansatz sein? Gehen die Cavs jetzt wirklich all in und sagen wirklich, wir sichern uns den ersten Seed und wir nehmen dabei in Kauf, dass ein LeBron James dann eventuell nicht well rested ist für den Anfang der Playoffs? Dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also wenn das die Marschroute ist, und dafür gab es zumindest gestern so den kleinen Ansatz beim Spiel gegen meine Timberwolves, da hat LeBron James wieder 40 Minuten gespielt, war sensationell übrigens. Wenn das jetzt so weitergeht und LeBron James sagt, ich übernehme einfach, spiele jetzt halt meine 40 Minuten pro Nacht, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Dann werden die Cavs das nach wie vor nach Hause fahren und da kann ich mir das auch gut vorstellen, weil sie tief genug sind mit einem Channing Frye, der gestern auch gut gespielt hat und auch mit anderen Pieces, die sie da reinwerfen können. Wenn jetzt andersrum wieder gesagt wird, wir machen das nicht und das ist uns zu riskant und zur Not nehmen wir irgendwie den dritten Seed oder den zweiten, was auch nicht unbedingt ein Problem wäre für die Cavs, ja, dann kann es natürlich jederzeit sein. Wenn LeBron jetzt sagt, ich nehme mir nochmal einen Rest oder will einfach weniger Minuten spielen, dann ist es definitiv in Gefahr, weil da gibt es einfach zu viele Belege, dass die Cavs dann halt nicht gut genug sind ohne LeBron.
Ja, bin ich dabei. Für mich ist das auch so ein bisschen eine Phantomdiskussion, denn sind wir mal ehrlich, was für einen Unterschied macht's denn? Also ist es denn wirklich relevant, wenn die Cavs Zweiter oder Dritter werden und die Conference Finals dann nicht mit Game 7 zu Hause absolvieren müssen, so wie sie damals die Hawks verprügelt haben? Also ganz ehrlich, die sind für mich nach wie vor einfach ganz klar besser als der Rest im Osten. Also mir persönlich ist es völlig Banane, ob die Erster, Zweiter oder Dritter, von mir aus Vierter werden, ist doch wirklich völlig Banane. Es macht keinen großen Unterschied. Homecourt in den Finals werden sie sowieso nicht haben. Insofern gibt's für mich relativ wenig Gründe, jetzt zu sagen, wir gehen weiter all in, LeBron kriegt keine Rest und wir gehen irgendwie mit allem, was wir haben, auf Platz 1, weil ich den Mehrwert einfach nicht wirklich sehe. Für mich macht das relativ geringen Unterschied. Die Frage ist, kann sie überhaupt jemand in ein Game 7 zwingen? Also das, ich glaube auch nicht, dass das wirklich innerhalb der Cavs-Organisation eine Thematik ist. Die sind so selbstbewusst, dass sie jede Serie auch auswärts gewinnen können. Insofern, das würde ich mal mehr oder weniger abhaken als Thema, finde ich nicht wahnsinnig relevant. Ob LeBron jetzt rested, ist dann die andere Frage für mich. Das haben wir auch vor 2, 3 Wochen schon besprochen. Macht es absolut Sinn, jetzt zu sagen, pass auf, 32, 33, 34 Minuten, peng. Und wenn das hier in die Overtime geht oder in die Double Overtime, dann spielst du halt nicht mehr. Es ist doch völlig egal. Also warum muss ich den jetzt weiterhin 40 Minuten spielen lassen? Natürlich ist er irgendwo ein Cyborg und hat das die letzten Jahre gemacht. Aber auch der wird älter und auch an einem LeBron James, auch wenn der irgendwie half human, half machine ist, geht das nicht komplett spurlos vorbei. Also ich sehe es einfach, ich sehe den Grund nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man sagt, wir spielen den jetzt weiter 40 Minuten. Der spielt, glaube ich, aktuell gerade mal wieder die zweitmeisten Minuten in der Liga, zumindest per Game, nur knapp hinter Kyle Lowry. Es macht für mich hinten und vorne keinen Sinn. Die Aussagen hören sich tatsächlich so an, als wäre LeBron da sehr selbstbewusst zu sagen, pass auf, dann mache ich das Ding halt alleine, uns fehlt jetzt ein All-Star-Starter, ja. Aber mein Gott, ich bin da, dann sind wir immer noch gut genug, jedes Spiel zu gewinnen. Ist vermutlich auch so. Ob das dann so wahnsinnig viel Sinn macht, ist die andere Frage.
Ich sehe es ein bisschen anders, muss ich sagen. Also für mich würde das Sinn machen, wirklich weiter auf dem Gas zu bleiben und sich den ersten Seed zu sichern, weil ich bin bei dir, das macht eigentlich nicht wirklich einen Unterschied, aber was eigentlich der große Unterschied wäre, wäre dann halt die potenzielle Erstrundenserie. Wenn du mir jetzt sagst, die Cavs rutschen eventuell sogar auf Platz 4 ab, wenn LeBron James jetzt eventuell sich sogar noch mal ein paar Spiele rausnimmt oder weniger spielt, weil die Stats dafür sind relativ klar. Also was wirklich ein krasser Funfact nur nochmal ist, Kevin Love ohne LeBron James auf dem Court, nur mit Kevin Love auf dem Court, waren die Cavs sogar positiv, aber sobald nur Kyrie auf dem Court steht, kein Kevin Love und kein LeBron James, dann haben die Cavs ein Netrating von -20,5 mit nur Kyrie auf dem Court. Also das funktioniert wirklich, dann sind sie nicht so gut. Und dementsprechend, wenn du dann so abrutscht, dann ist es nicht unbedingt ein Problem, weil du wirst trotzdem weiterkommen, du wirst nicht in der ersten Runde rausfliegen, aber dann hast du dann potenziell in der ersten Runde vielleicht eine 6-Spiele-Serie, eventuell sogar 7, nicht unbedingt, aber du hast zumindest 5-6 Spiele, statt einfach 4. Und für mich ist es nicht dieser entscheidende Unterschied, ob LeBron James jetzt 33 oder 36 spielt oder 39. Ich glaube nicht, dass das wirklich diesen extremen Unterschied macht. Was jetzt wirklich nur was bringen würde, wäre, wenn er sich wieder eine Woche rausnimmt oder sogar zwei und dann wirklich komplett regenerieren kann und dann einfach wieder neu da ist. Aber das kann er sich holen, wenn sie einfach den ersten Seed sich sichern, dann ein Matchup gegen wen auch immer haben, die in 4 Spielen wegbomben, die anderen lasst du dann wieder ihre 6-7 Spieleserien spielen, dann hast du wieder gut eine Woche frei, vielleicht sogar anderthalb. Also von daher, aus diesem Aspekt würde es mich für mich viel mehr Sinn machen, wirklich auf dem Gas zu bleiben, sich den ersten Seed zu sichern, erste Runde bomben und dann hat LeBron James genug Pause, weil wir haben es im letzten Jahr gesehen, wenn der Playoff-Weg wieder ähnlich locker ist für die Cavs, dann haben die so viel Pause in den Playoffs, da musst du dich in der Regular Season nicht schonen.
Gehe ich ein bisschen dagegen, aus dem einfachen Grund, dass ich keinen nennenswerten Qualitätsunterschied zwischen den Teams auf Platz 6, 7 oder 8 sehe, je nachdem, wer da am Ende einläuft. Also für mich ist es relativ irrelevant.
Es geht auch um 4-5 zum Beispiel. 4-5.
Ja, aber wenn du Zweiter oder Dritter wärst. Ja, ich glaube nicht, dass sie Vierter werden. Dann spielst du potenziell
gegen die Wizards und es wird vielleicht ein bisschen eklig.
Ich halte es für ausgeschlossen, dass sie Vierter werden, selbst wenn sie LeBron James jetzt noch mal ein bisschen resten würden. Einen unter den ersten drei haben sie für mich sicher. Und dann ist es mir völlig Banane, ob du gegen die Pacers spielst oder gegen die Pistons oder gegen die Bulls oder wen auch immer. Da sehe ich jetzt nicht wirklich den Unterschied, dass man sagt, dafür lohnt es sich unbedingt, Zweiter zu werden, damit wir nicht an Platz 7 gegen die Bulls oder gegen die Pacers spielen. Also da gibt es für mich nicht ernsthaft einen Unterschied. Klar, sie sollten zusehen, nicht auf Platz 4 oder 5 zu fallen. Aber da ist die Lücke für mich dann einfach zu groß. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ernsthaft passiert. Und dementsprechend ist es für mich einigermaßen Banane, was dann da auf den ersten drei Seeds passiert.
Ja, dann sind wir uns da einfach ein bisschen uneinig. Das ist ja auch völlig okay. Also wie gesagt, selbst ein 3-6-Matchup mit den Pacers, dann hast du zwar, wie gesagt, auch nicht unbedingt den stärkeren Teamgegner, bis dann muss sich LeBron James mindestens 4 Spiele mit Paul George rumärgern. Ob du das dann wieder unbedingt willst, ist die große Frage. Weiß ich nicht. Ist einfach ein kleines bisschen die Sache. Ich hatte eben noch einen Punkt, den habe ich jetzt leider vergessen.
Scheiße. Das ist ja gar kein Problem. Wir haben über die Rotation, du hast vorhin nochmal gesagt,
so,
die
sind tief ganz genug. Wichtig, ganz wichtig,
oh Mann, tut mir leid. Das ist ja heute wirklich schlimm mit dir.
Es ist sehr, sehr wichtig, weil ich persönlich sag das auch so ein kleines bisschen, da ist eine minimale Agenda hinter, weil ich will einfach, dass meine Prediction wahr wird und was jetzt einfach nochmal eine geile Storyline für mich auch einfach wäre und was seinen Case definitiv stärken würde, wenn LeBron James jetzt wirklich durchlädt, 39, 40 Minuten mit den Cavs spielt und die einen sensationellen Stretch spielen und wirklich fast jedes Spiel gewinnen und das haben sie meiner Meinung nach absolut im Tank, sich den ersten Seed sichern und dann wirklich nah dran sind, zumindest in der Konversation an den Warriors rein, was so ein bisschen den Team-Record angeht, dann wird der MVP-Case von LeBron James auf einmal wieder sackstark sein, weil dann hast du diese Thematik, du guckst in den Westen rüber, da weißt du nicht, ob du Curry oder Durant nehmen willst, gerade in den letzten Monaten hat sich das ja wirklich so entwickelt, dass man sich da echt nicht entscheiden will, also die nehmen sich einfach zu viele Stimmen weg und der Westbrook-Case ebbt so minimal ab, der Harden-Case ist auch nicht mehr ganz so stark, wie er war und dann ist auf einmal ein LeBron James da, swoopt da so ein bisschen rein und ist dann für mich dann in diesem Szenario der absolute Frontrunner und das fände ich persönlich natürlich überragend.
Sehe ich ein, dass es deine Agenda ist. Mir ist das komplett Latte, weil mich der MVP nicht interessiert und weil
ach,
ich
komm,
den Abstand
ey.
Zu den
der MVP
zu den Warriors
nicht. Jetzt geht's los. Ey. Ich mach den Podcast dicht.
Dann mach den Podcast dicht. Ich sehe den Abstand zu den Warriors, selbst wenn LeBron James jetzt durchlädt im Teamrekord am Ende der Saison. Ganz, ganz klar, es sind jetzt 7 Spiele. Ich mache einen Case dafür, dass selbst wenn er durchlädt, es mindestens 10 Spiele Differenz sind.
Ist ja egal, du sollst nur nicht ewig weit weg sein. Es soll ja nur in der Diskussion dann sein, guck hin, so bei den Warriors, da haben wir einfach keinen klaren Kandidaten, die fallen so ein bisschen raus. Aber wir haben auf der anderen Seite wirklich einen First Seed, die mit Abstand das beste Team in ihrer Conference sind. Und man ja rein historisch betrachtet natürlich da gerne einen MVP sich von aussucht.
Wenn es das wert ist, dass LeBron James dann 1-2% eventuell fehlen in den Playoffs an Körnern hinten raus, dass er dann MVP wird, dann sollen sie es machen. Ich sehe das einigermaßen sinnlos. Aber lass uns aufs Roster zurückkommen. Du hast vorhin mal angesprochen, dass die Cavs tief genug sind. Da kann man zumindest mal ein Fragezeichen hintermachen. Wer jetzt Kevin Love im Starting-Lineup ersetzen wird, vermutlich wird es Channing Frye sein. Ansonsten haben sie noch Derek Williams auf dem 10-Day sitzen. Der Frontcourt ist dünn, das ist keine Frage. Sie haben eigentlich nur zwei ernsthaft nominelle Center mit Tristan Thompson und Channing Frye, der eigentlich auch mehr oder weniger der zweite Center ist. Wenn der jetzt mehr auf der 4 spielen soll, fehlt da wieder irgendwas. Sie haben einen Roster-Spot frei, seit sie Chris Anderson losgeworden sind. Rechnest du damit, dass sie jetzt primär auf der Position was machen, dass Derek Williams festgesigned wird? Oder ist ihnen das komplett egal und sie verbauen die Minuten halt irgendwie anders? LeBron ein bisschen mehr auf der 4, Frye auf der 5? Oder wie rechnest du, ja, was das Lineup, was den Frontcourt angeht, mit der Reaktion der Cavs?
Ja, LeBron James' guter Kumpel Andy Varejao ist doch Free Agent, von daher kann man den doch eventuell wieder zurückholen. Also, mein Gott, das ist erstmal überhaupt nicht ausgeschlossen, sehe ich jetzt nicht unbedingt so. Also wäre jetzt sportlich einfach inzwischen nicht mehr so das Riesen-Upgrade. Aber ja, ich sehe es einfach dann, was das angeht, nicht so ganz dramatisch. Ich habe die Buyout-Kandidaten jetzt nicht unbedingt so auf dem Radar. Da wird man mit Sicherheit noch was tun können. Aber das reicht erstmal so für mich prinzipiell als Lösung. Also auch nochmal zu Derek Williams. Mein Gott, ey, hab ich Scheißzeit mit dem durchlebt damals bei den Timberwolves. Der Typ war maximal frustrierend, wirklich. Also das war Jeff Green 3.0, wirklich. In wirklich siebenmal so schlimm. Der Typ hat Spiele gemacht, hast du dir gedacht, wow, Wahnsinn. Da hat er dir 30 und 10 gegeben. Absolut dominant mit seiner Athletik. Da konnte keiner was gegensetzen. Und dann war der wieder in den nächsten Spielen völlige Katastrophe. Also der Typ ist sehr, sehr eindimensional. Ist einfach ein kräftiger Typ, leider leicht undersized, sehr, sehr athletisch. Manchmal läuft er heiß in der Offensive, ist ein ganz okayer Rebounder, trotz wirklich seiner Größe. Und das ist, glaube ich, ganz okay für die Cavs. Also ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert, weil er da einfach nicht so viel übernehmen muss, wie er es damals hätte tun müssen bei den Timberwolves. Also mein Gott, den kannst du da, glaube ich, problemlos reinschmeißen und der wird dir da nichts kaputt machen.
Ja, also für 12, 13, 14, 15 Minuten kann das schon funktionieren. Insgesamt sind sie rein personell da jetzt schon ein bisschen dünn. Also wenn Tristan Thompson und Channing Frye deine einzigen Center sind, die da wirklich auf der Position nennenswerte Minuten spielen können, dann wird's ein bisschen dünn, wenn dir dein Starting Power Forward ausfällt, du LeBron eigentlich auch nicht allzu viel auf der 4 bangen lassen willst. Natürlich kannst du dann immer wieder einen Richard Jefferson reinwerfen oder sonst wen, aber so ein Piece wäre zusätzlich schon noch ganz nett. Muss ja nicht irgendwie der Move sein, der dich auf einmal signifikant besser macht, aber zumindest um jetzt die Phase einigermaßen vernünftig zu überstehen, kann ich mir schon vorstellen, dass es Sinn macht, da nochmal minimal nachzulegen. Ansonsten wird es relativ wenig Probleme für die Cavs geben. Gehe ich nach wie vor davon aus, dass sie da recht souverän vorne weglaufen werden. Hast du noch irgendwas anderes dazu? Ansonsten reden wir über das All-Star-Replacement für Kevin Love.
Ja, das können wir auch machen, aber nur nochmal kurz dazu. Also ich glaube auch, dass nachgebessert wird und dass das theoretisch mehr wert sein könnte als dieser Playmaker, über den man jetzt die ganze Zeit geredet hat. Von daher ist das schon okay. Thema LeBron auf der 4. Gebankt wird ja sowieso nicht mehr in der NBA heutzutage auf der 4. Also ich glaube tatsächlich, dass du inzwischen über zumindest 15 bis 20 Minuten im Spiel auch wirklich damit wegkommen würdest, dass du Kyle Korver auf der 4 spielen lassen kannst. Also das geht einfach inzwischen mit so viel Smallball. Von daher sehe ich das nicht so dramatisch. Aber jetzt können wir sehr gerne über die Injury Replacement von Kevin Love sprechen, weil spannendes Thema.
So ist es. Shoutout an Mr. Bubble Robster Frieden hat uns die Frage geschickt. Nehmen wir dementsprechend an dieser Stelle mit rein und nicht in dem ganz normalen Fragenblock. Kevin Love wird ausfallen fürs All-Star Game, kein großes Geheimnis. Sprich, es wird ein Adam Silver sein, jemanden nachzunominieren, der da als Ersatz mit reinrutscht. Es ist völlig Banane, ob es ein Big Man ist, ein Frontcourt-Spieler, ein Backcourt-Spieler, das kann er sich frei aussuchen. Es gibt schon eine ganze Reihe an Kandidaten eigentlich, für die man mittlerweile einen Case machen kann. Die Frage ist natürlich auch da, inwieweit man so Recency Bias damit einfließen lässt. Dann hat sich ja gerade ein Bradley Beal einen recht großen Case auf seiner Seite. Natürlich auch irgendwie Embiid noch, auch wenn der jetzt in letzter Zeit oft ausfällt. Ein Porzingis vielleicht, ein Al Horford, ein Melo, ein Dragic, ein Whiteside. Also gibt's da für dich einen klaren Kandidaten, wo man sagt, der muss es sein? Oder ist es dann am Ende des Tages eine Entscheidung aus 1, 2, 3, 4, 5 und man sucht sich halt irgendeinen aus?
Ja, der, den du jetzt gar nicht erwähnt hattest, den ich ursprünglich schon drin haben wollte, der sich es verdient gehabt hätte. Dwight Howard, mein Gott, warum denn nicht? Wie gesagt, Wir reden von den Atlanta Hawks gerade, die sind aktuell ein Homecourt-Team und die haben das dementsprechend einfach verdient für mich. Also der Paul Millsap-Case war nicht so stark, einen zweiten All-Star kannst du da meinetwegen sehr, sehr gerne mit hinzufügen und ich fände nach wie vor, dass Dwight das verdient hätte. Wenn ich jetzt setzen müsste, also erstmal rein jetzt hier sowas wie Dragic Whiteside, so schön diese Streak war, kannst du meiner Meinung nach überhaupt nicht machen. Also die sind nach wie vor glasklar aus den Playoffs draus, sind ein negatives Team und da kannst du jetzt nicht nur, weil die jetzt so eine Streak hingelegt haben, da jetzt einen belohnen. Das geht dann für mich auch noch ein bisschen zu weit. Wenn ich Geld drauf setzen müsste, dann tippe ich tatsächlich, dass doch so ein bisschen Recency Bias mit drin ist, aber halt auch, dass mit Team Record einfach untermauerbar ist und dann reden wir da, glaube ich, von einem Bradley Beal, der meiner Meinung nach sehr, sehr gute Chancen hat aktuell.
Bin ich dabei, ist bei mir hier auch der Fettgedruckte. Über Howard kann man natürlich diskutieren, der hat einen Case auf seiner Seite, erst recht, wenn man vielleicht sagt, es fällt ein Frontcourt-Spieler aus, also nehme ich auch einen Frontcourt-Spieler wieder mit rein. Man weiß nicht, inwieweit das mitbewertet wird. Wenn man sagt, Position egal, wer hat im Moment den stärksten Case, dann würde ich auch auf Bradley Beal gehen, weil die Wizards einfach eine der absoluten Storylines gerade sind. 9-1 aus den letzten 10, er ist der klar zweitbeste Spieler, auch wenn man mittlerweile für Otto Porter auch so einen Borderline-All-Star-Case hätte machen können. Aber das ist ganz klar nach wie vor so dieser Backcourt aus John Ward und Bradley Beal, der sehr, sehr gut unterwegs ist im Moment. Also ich bin mir fast sicher, würde ich tatsächlich sogar sagen, dass es Bradley Beal am Ende des Tages wird.
Ja, würde ich auch sagen. Ansonsten Porzingis, meiner Meinung nach hat das nicht verdient, war nicht konstant genug, wofür er vielleicht nicht unbedingt viel kann, aber das ist nun mal einfach so und auch Embiid geht dann für mich dann doch ein bisschen zu weit. Also hätte Embiid jetzt weiter konstant gespielt, dann wäre er wahrscheinlich natürlich Kandidat Nummer 1 für uns gewesen. Auch wir hatten ihn ja als All-Star gewählt oder hätten ihn da gerne gesehen und er hätte es dann auch verdient gehabt. Aber dadurch, dass jetzt einfach wieder die Verletzung kam und der ausfällt Und ja, es passt ja auch einfach nicht. Mein Gott, der Typ ist noch angeschlagen, dann soll er jetzt halt nicht beim All-Star-Weekend rumtouren. So schade es für ihn ist, da sollte man dann doch vielleicht mal ein bisschen drauf achten, dass er einfach wieder fit wird.
Absolut, hättest du vor 2 Wochen nachnominiert, wäre es wahrscheinlich sogar Embiid mit dem stärksten Case gewesen. Jetzt ist es dann vermutlich Beal. Hau rein.
Hot Take der Woche kommt gerade ganz spontan. Hot Take der Woche. Ich glaube nämlich übrigens, zum Thema Verschwörungstheorie vorhin, ich glaube, das, was die Sixers da wirklich da announced haben mit Meniskusriss bei Joel Embiid, ich will erstmal die Röntgenaufnahmen sehen oder das MRT-Bild oder was auch immer. Ich glaube dem Braten nämlich nicht. Was das nämlich ist, ist ein astreiner Tanking-Job mal wieder. Das Knie von Joel Embiid ist völlig okay. Ihr habt ihn gesehen beim Meek Mill-Konzert oder was auch immer da war, wie er da rumgehüpft ist. So sieht keiner aus, dem das Knie wehtut. Ich glaube, Joel Embiid ist fit und sie machen das wirklich ganz bewusst, halten ihn raus, weil die Sixers nun mal wieder Bock haben auf ein absolutes Top-Talent im Draft. Also und mit Embiid werden sie zu gut und ich glaube, dementsprechend ist diese All-Star-Thematik auch so ein bisschen so. Joel Embiid hat mehrmals gesagt, er würde gerne mitmachen und er hätte auch Bock. Und das sagt auch niemand, der eigentlich einen Meniskusriss vor 2,5 Wochen hatte. Also ich glaube, die Sache ist wirklich fabriziert worden von den Sixers und da ist überhaupt nichts dran an der Verletzung.
Und wenn es jetzt ein Videopodcast wäre, könnten wir alle den riesengroßen Aluhut auf dem Kopf von Dirk Funk sehen. Ja, also man kann da sicher irgendwo ein Case für machen. Ganz so weit wie du gehe ich dann tatsächlich nicht. Es ist irgendwie so ein bisschen, es passt alles nicht so hundertprozentig zusammen. Aber mein Gott, es gibt auch einen Unterschied, ob ich auf einem Konzert stehe und ein bisschen rumhüpfe oder ob ich kompetitiven Basketball auf dem höchsten Niveau spiele.
Hast du den Clip gesehen? Das war nicht einfach,
ja, ich stehe auf dem
Konzert und hüpfe rum. Der ist ausgerastet und anders.
Erstmal Shoutout
dafür, war geil.
Ist trotzdem was anderes, als ob ich in der NBA auf dem höchsten Niveau Basketball spiele. Das kann man dann schon auch nicht so richtig vergleichen. Vielleicht ist es tatsächlich, spielt zumindest eine Rolle. Ich glaube nicht, dass es hundertprozentig fake ist. Fake News, Hashtag Fake News. Ja. Donald Trump steckt dahinter. Aber ich kann mir schon vorstellen, das ist so ein bisschen, es passt vielleicht gerade ganz gut rein zu sagen, dann nehmen wir dich halt mal ein bisschen länger raus, als du eigentlich raus sein müsstest und sehen zu, dass wir nicht allzu viel gewinnen. Macht halt auch an allen Ecken und Enden Sinn, haben wir immer wieder drüber gesprochen. Aber so weit wie du bin ich nicht bereit zu gehen, Wutbürger.
Ja, das ist halt der Hot-Take der Woche. Da gehört das ein bisschen mit zu, glaube ich.
Ist auch völlig in Ordnung. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Gruppenthema. Auch das ein Trade. Nicht ganz die Dimension, würde ich behaupten, von Serge Ibaka und Terrence Ross. Nichtsdestotrotz ein spannender Trade. 2 Teams im Fernduell um Platz 8 im Westen, wenn man so will. Die Denver Nuggets und die Portland Trail Blazers haben ein Trade eingefädelt. Yusuf Nurkic und ein First-Rounder machen sich auf den Weg von Denver zurück zu Portland, die dafür Mason Plumlee abgeben. Da gibt's auch so eine ganze Handvoll an interessanten Themen drumherum. Erstmal will ich von dir eigentlich wissen, siehst du da einen klaren Gewinner, beziehungsweise warst du überrascht über das Paket? Denn man kann ja, also es gibt zumindest Leute, die einen Case dafür machen, dass Yusuf Nurkic der wertvollere Spieler als Mason Plumlee ist. Nun waren es die Nuggets, die da tatsächlich einen Pick mit drauflegen mussten. Wäre es 1-1 für dich fair gewesen? Wie hast du das impulsiv gesehen?
Ja, ich bin jetzt nicht begeistert von beiden Seiten, ehrlich gesagt. Also wenn ich einen Gewinner benennen müsste, dann wären es für mich auch die Blazers, einfach wirklich auch rein aus dem stumpfen Grund, weil sie einfach den First-Round-Pick noch bekommen haben. Ich gehe da auch mit, dass die Ceiling von Nurkic, glaube ich, ein bisschen höher ist als die von Plumlee. Dass Plumlee aktuell der klar bessere Spieler ist, ist auch klar, aber wir werden, glaube ich, gleich drauf kommen. Also ich mag eigentlich bei keinen von beiden Teams, mag ich einfach den Fit. Also ich finde nicht, dass es sportlich, dass da irgendeiner von den beiden Sinn macht. Bei Nurkic kann ich es noch so ein bisschen verstehen, wenn die Blazers jetzt einfach sagen, okay, die Playoffs sind uns egal, wir lassen ihn einfach mal ein bisschen austoben, den Jungen, gucken, wie gut er ist. Wir haben ihn ja auch noch ein Jahr zusätzlich, das ist ja auch noch der große Faktor. Mason Plumlee wird natürlich ja jede Menge Asche bekommen in der nächsten Saison. Da bin ich auch mal gespannt, ob die Nuggets dann vorhaben, das zu bezahlen. Aber im Prinzip, ja, muss ich dazu sagen. Also finde ich jetzt von beiden Seiten aus nicht so überragend, den Deal.
Ist bei mir ähnlich gewesen, also für mich wäre das so ein klassischer Deal, der so one-on-one einfach Sinn macht für beide Seiten. Die Frage ein bisschen, wie viel Sinn, ist es was ein signifikanter Move ist, das glaube ich ist es für keine der beiden Seiten. Ich war ein bisschen überrascht über den Pick, also ich finde, man hätte das einfach straight up machen können, dann hätte ich es verstanden. So sind auch die Blazers für mich so der leichte Gewinner, aber mit Sicherheit nicht ganz klar. Die Storyline dahinter ist natürlich, die Blazers wollen Mason Plumlee offensichtlich im Sommer keinen neuen Vertrag geben. Der wird dick sein, der wird jetzt kein Max-Vertrag sein, aber der wird einiges verdienen. Boah, finde ich schwierig, aber
15
Millionen. Ja, 15, pro Jahr. Ja, 15, glaube ich, sind drin für ihn und das kann ich schon verstehen, dass sie ihm das nicht geben wollen. Er ist letztlich nicht der Spielertyp, den sie da brauchen auf der Position. Sie werden ein bisschen flexibler. Ich glaube, Nurkic sitzt noch ein Jahr länger auf dem Rookie-Deal, also den kriegst du ein bisschen günstiger, hast noch ein bisschen Flexibilität, dass die Blazers sich da ziemlich verbaut haben für die nächsten Jahre. Das haben wir schon mehrfach thematisiert. Ich glaube, 130 Millionen haben sie auf der Payroll nächstes Jahr, dass man dann nicht Mason Plumlee nochmal 15 im Jahr geben will. Das kann ich schon nachvollziehen. Der sportliche Fit, was bringt dir Nurkic? Ja, ein bisschen mehr Härte vielleicht, theoretisch ein bisschen bessere Defense, ist deutlich jünger, also Upside ist definitiv da. Man hat bei den Nuggets mal gesehen, zu was er imstande ist, wenn er ihn wirklich laufen lässt. Perspektivisch für mich ein vernünftiger Deal. Der First Rounder für mich an der Stelle tatsächlich ein bisschen zu viel. Bei den Nuggets ist auch so ein bisschen das Ding, ja, sie bekommen jetzt so einen solide bis guten Center, ja. Ein guter, passender Big Man, den haben sie mit Jokic aber eigentlich schon. Jetzt kannst du natürlich sagen, jetzt haben wir den besten passenden Frontcourt aller Zeiten oder zumindest
der NBA da stehen. Hat auch noch niemand vorher gesagt irgendwie, dass man sich damit brüsten will.
Also richtig, was das dann bringt, ist halt die andere Frage. Also für mich ist das eher was ein bisschen dagegen spricht, zu sagen, ja, jetzt hast du halt zwei richtig gut passende Big Men. Es hätte es auch getan, wenn du mit einem Jokic, der da einer der besten Playmaker ist, arbeitest und ihm ein bisschen was anderes an die Seite stellst. Klar, Mason Plumlee heute der klar bessere Spieler als Jusuf Nurkic. Also vielleicht ist es so minimales, wir nennen es mal Win Now. Also die Denver Nuggets sind im Win Now Modus. Die wollen jetzt
Win Now,
hammerhart Mason auf Plumlee. Platz 8.
Was ist mit der NBA passiert?
Nurkic war natürlich komplett über. Darüber haben wir immer wieder geredet. Der Fit mit Jokic hat nicht gepasst. Der hat kaum noch Minuten bekommen. Insofern kann man jetzt sagen, sie haben da ein interessantes Piece bekommen, mussten nicht so viel abgeben. Wie gesagt, wenn da nicht der First Rounder wäre, also für mich ist ganz klar One-on-One ein Deal, der für beide Seiten irgendwo Sinn macht, die NBA jetzt nicht auf links dreht. Mit dem Pick dabei sind für mich dann schon die Blazers vorne, weil ich den einfach zu viel sehe in dem Deal.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es nicht theoretisch irgendwie einen besseren Deal gegeben hätte. Also erstmal die Nuggets, dass sie den Pick abgeben, ist jetzt nicht so dramatisch. Die sind auch wirklich mit Assets ausgestattet bis unter das Dach im Prinzip. Von daher, das können sie sich schon leisten, dass dann dieser Memphis-Pick, der halt auch irgendwie so im 20er-Bereich landen wird, dass der weg ist. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber dass du dafür dann nur Mason Plumlee zurückbekommst, den ich persönlich auch wirklich gar nicht als sportlichen Fit sehe. Also stell dir einfach mal, also wie soll's laufen? Soll Plumlee jetzt Backup-Center sein? Macht eher irgendwie auch keinen Sinn, vor allen Dingen, wenn du ihn potenziell dann irgendwie signen wirst, weil Mason Plumlee wird das nicht unterschreiben, dass er Backup-Center ist, und dann stellst du dir einen Frontcourt vor mit Nikola Jokic und Mason Plumlee. Ja, offensiv vielleicht ganz witzig und kann irgendwie in einem verrückten Szenario aufpassieren, also kann klappen, aber was ist denn defensiv? Also wer davon soll dann den Vierer verteidigen, den Stretch-Vierer oder einfach wirklich den halben Small-Forward, der inzwischen überall auf der Vier rumtingelt? Also wie soll das funktionieren? Das klappt nicht, keiner von beiden ist ein Rim-Protector, Nurkic war natürlich auch alles andere als ein Rim-Protector, also ich finde den Deal, Nurkic abzugeben und den Pick finde ich okay, bloß dann für was anderes, weil das war jetzt auch ein absoluter Sell-Low-Moment für Nurkic, dessen Wert einfach jetzt so gering war, weil er halt wirklich komplett im Schatten von Jokic stand. Also der hat schon bessere Anzeichen gezeigt, als das, was er jetzt letztendlich wert war irgendwie. Also für ein anderes Team, stell dir mal vor, Nurkic hätte sich irgendwie bei den Sixers austoben können oder bei den Nets oder sonst wo. Das hätte anders laufen können. Dann hättest du, glaube ich, auch mehr für ihn bekommen können, weil so viel Talent ist dann irgendwie doch da, zumindest offensives.
Gehe ich mit. Also man hat Anfang der Saison gesehen, als Jokic wirklich wenig Minuten bekommen hat und Nurkic da vollgeladen wurde mit Minuten und mit Airtime, dass das gut funktionieren kann, dass der ein Skillset hat, was seinen Platz hat heute in der NBA. Ob es dann tatsächlich gerade ausgerechnet bei den Blazers ist, ist dann halt die andere Frage. Der Aspekt, den ich schon interessant finde, den du eben angesprochen hast, ist ganz klar, wenn du jetzt Mason Plumlee dir holst, eigentlich heißt das, dass du den halten willst im nächsten Jahr. Ansonsten macht das relativ wenig Sinn. Der macht dich jetzt nicht auf einmal 3-4 Seeds besser, also das mit Sicherheit nicht. Dann gibst du halt ein interessantes Asset und ein Pick-up, dann willst du den schon behalten. Und dann ist genau die Frage, siehst du die zusammen starten? Siehst du Mason Plumlee von der Bank für 15 Millionen? Also an der Front macht es für mich halt relativ wenig Sinn. Insofern ein Move, den ich so ein bisschen, ja, nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Beide Seiten werden sich dabei was gedacht haben. Beide fühlen sich wahrscheinlich als Gewinner. Am Ende des Tages ist das eine ganz gute Formel für einen Trade, der zustande kommt. Aber so hundertprozentig schlau daraus werde ich am Ende des Tages nicht. Würde stattdessen sagen, dass wir zu den Fragen kommen, mein Lieber.
Hast du Bock? Ich habe auch noch mal ganz kurz einen Case. Das muss man, glaube ich, auch noch mal kurz dazu sagen. Ich finde die Blazers, für mich eigentlich, je mehr ich drüber nachdenke, der glasklare Gewinner. Und also die Nuggets finde ich eigentlich immer katastrophaler mit jeder Sekunde, über die ich nachdenke. Aber für die Blazers musst du ja eigentlich mal überlegen, wäre das ein sehr, sehr schlauer Move, wenn sie sagen, wir schenken die Saison so ein kleines bisschen ab. Unser eigener Pick wird dadurch nur wertvoller. Mit Nurkic holen wir uns ein Asset, der sich bei uns ein bisschen austoben kann, den wir dann eventuell nochmal wieder dealen können. Und dann haben sie das Potenzial. Wir haben drüber gesprochen, wie sie wirklich capped out sind. Ganz, ganz tief in der Luxury Tax. Haben sie auf einmal Material mit ihrem eigenen First-Rounder, der dann in der Lottery ist potenziell. Und dann mit zwei weiteren kannst du dann wirklich einen Deal schnüren. Dann ist das auf einmal relativ realistisch, dass du sagst, komm, wir traden Evan Turner plus zwei First-Rounder. Oder wir traden Alan Crabb mit plus zwei First-Rounder. Und dann kriegst du ein richtig solides Asset neben McCollum und Damian Lillard, was du sonst halt niemals bekommen können in der Free Agency.
aus der Perspektive macht es durchaus Sinn. Sie sind, glaube ich, 2,5 Spiele vor den Timberwolves gerade. Das ist jetzt auch nicht so, als wäre der Abstand nach unten ewig groß. Sind auch nur 2 Spiele hinter den Nuggets. Also wenn sie da nochmal einen Run machen würden, dann wäre Platz 8 sicher irgendwo in Reichweite. Aber der Abstand nach unten und damit auf die Chance auf einen recht vernünftigen Pick ist tatsächlich nicht so groß. Insofern vielleicht ist es tatsächlich sowas, dass man sagt, komm, Nurkic, jetzt spielst du halt hier 32 Minuten, tob dich aus. Und wenn wir dafür dann im Zweifel am Ende des Tages Elfter werden in der Western Conference, dann sind wir damit auch zufrieden. Mag schon sein, ob das dann mit Damian Lillard zu vereinbaren ist, da mache ich mal 3 Fragezeichen dahinter. Also wenn irgendjemand nicht tanken will, dann ist es Lillard. Aber wenn du es ihm irgendwie schmackhaft machen und verkaufen kannst, vielleicht ist es dann tatsächlich der Aspekt, der da irgendwie dominant ist.
Das kann gut sein, aber jetzt machen wir weiter. Ich habe dich ja schon wieder unterbrochen.
So sieht's aus. 5 Fragen, 5 tatsächliche Hörerfragen aus unserer Facebook-Gruppe haben wir noch dabei. Die erste geht, beziehungsweise kommt von Madhead. Shoutout an dich auf jeden Fall. Sie ist relativ simpel, kurz, prägnant, immer eine gute Formel für eine gute Frage. Kann Darius Šarić noch Rookie of the Year werden?
Ja, die Frage wollte ich mit reinnehmen, weil du hast dich, glaube ich, auch so ein bisschen gefragt, okay, warum? Weil natürlich ist die Antwort eigentlich relativ klar, haben auch ein paar schon in der Gruppe gemacht, die haben einfach nur wirklich 4 Buchstaben, ganz klares Nein, teilweise wirklich im guten alten Till Schweiger Caps Lock, ist natürlich nachvollziehbar, also statistisch gesehen ist Embiid so unglaublich weit vorne und auch vom Talent her so unglaublich weit vorne, dass es natürlich keine Diskussion sein kann, aber dann habe ich natürlich mal ein bisschen gegraben in Stats, weil ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich ein Limit für den Rookie of the Year, dass der so und so viele Spiele gemacht haben muss, um irgendwie eligible zu sein? Meine kurze Recherche hat ergeben, nein, gibt es tatsächlich nicht, was ich halt persönlich ganz spannend finde. Aber es gibt theoretisch da schon so eine kleine Marke, die man eigentlich durchbrechen sollte, weil zumindest wäre das theoretisch mit Embiid in diesem Jahr ein absoluter Präzedenzfall. Weil wenn wir jetzt mal kurz reingucken, Embiid hat bisher 31 von 55 Spielen gemacht. Nach dem All-Star-Break, er wird jetzt das nächste Spiel noch nicht machen, sind 26 Spiele über. Davon sind 3 schon alleine wirklich dann Back-to-Back-Situationen, die er dann auch dann das zweite Spiel aussetzen wird. Also hast du noch 23 Spiele offen. Um überhaupt die Hälfte der Spiele zu machen, müsste Embiid noch 10 von diesen 26 oder 23 spielen. Und 19 von diesen 26 oder 23, um überhaupt diese magische Grenze 50 Spiele zu erreichen. Weil das ist tatsächlich die Marke, bisher der niedrigste Wert an gemachten Spielen für einen Rookie of the Year. Das war Patrick Ewing, 85-86, der übrigens sehr, sehr ähnliche Stats aufgelegt hat wie Embiid. 20-9 und 2,1 Blocks. Wirklich, der hat 50 Spiele gemacht. Kyrie Irving ist mit 51 Rookie of the Year geworden. Aber wenn du dir jetzt wirklich mal vorstellst, Embiid hat irgendwie noch einen neuen Schritt zurück oder seine Verletzung ist vielleicht doch real und irgendwie gibt's dann doch noch ein bisschen länger Reha und er macht nicht die Hälfte der Spiele, dann geht's für mich langsam so ein kleines bisschen los, dass man einfach drüber nachdenken sollte. Kann man das dann wirklich noch ernsthaft machen?
Ist eine schwierige Geschichte. Also ich glaube, das kommt auch dann immer darauf an, wie groß ist der Abstand zur potenziellen Nummer 2, ob es dann vielleicht tatsächlich gerade ein Šarić wäre oder was weiß ich, ein Domantas Sabonis oder wie auch immer. Ich glaube, wenn jemand einigermaßen dicht dran, natürlich kommst du sportlich nicht mehr in die Nähe von Embiid, aber wenn der Abstand nicht zu groß ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es eine genügend große Anzahl an Leuten gibt, die tatsächlich sagen, ey, ganz ehrlich, mit 39 Spielen, da kannst du noch so durchladen und durchdrehen, das funktioniert nicht. Und ich fänd's auch legitim, ganz ehrlich. Also für mich, ich bin großer Embiid-Fan, das glaube ich kein großes Geheimnis. Ich finde, du musst schon mindestens die Hälfte der Spiele machen, ansonsten ist es schwierig. Das ist bei anderen Awards im Prinzip genauso. Ich finde, das muss auch irgendwo beim Rookie of the Year zählen. Die Frage ist, ja, wie dicht ist tatsächlich jemand dran, dass man an ihm vorbeikommt, auch wenn er vielleicht nur 43, 44 Spiele macht? Also ich würde vermuten, wenn er wirklich die Hälfte der Spiele macht, dann wird er es werden. Ansonsten ist es tatsächlich ein Szenario, über das man diskutieren kann. Und wenn du Embiid aus dem Grund nicht wählst, dann ist Šarić da auf jeden Fall in Schlagdistanz, tatsächlich ihm vielleicht das Ding innerhalb des Teams wegzunehmen. Ich hoffe einfach mal, dass Embiid da an die 50 Spiele rankommt. Dann gibt's da eigentlich keine 2 Meinungen zu. Die Frage ist tatsächlich, was machst du, wenn er am Ende 39 Spiele macht? Also würdest du ihn dann tatsächlich wählen? Ich find's schwierig.
Ich find's persönlich auch schwierig, weil wenn man jetzt mal einfach ganz reinguckt, also wahrscheinlich, wenn man da auch noch mit reinnehmen muss, wäre dann Malcolm Brogdon, der glaube ich theoretisch noch vor einem Šarić sein müsste. Šarić ist jetzt einfach so ein absoluter Liebling von mir, also rein von der Sympathie her würde ich ihn auf 2 sehen hinter Embiid. Aber wenn man jetzt einfach mal ganz stumpf die Totals vergleicht, ich hab's mir mal angeguckt, wie viele Punkte, wie viele Rebounds, wie viele Assists, wie viele Steals bisher die Jungs, die Rookies für ihr Team gemacht haben. Dann hast du einen Šarić, 585 Punkte, 321 Rebounds, 98 Assists, 34 Steals. Joel Embiid 627 Punkte, nur 243 Rebounds, 66 Assists, 27 Steals. Und wenn du das dir noch weiter ausspinnst, am Ende der Saison wird ein Charidge einfach wesentlich mehr Volumen-Stats einfach für sein Team erzielt haben als ein Embiid. Das sind dann per Game nicht mehr so toll und liest ihn nicht mehr ganz so schön, aber rein wirklich effektiv hat er theoretisch dann mehr für sein Team geleistet. Und dann letztendlich fände ich es wieder legitim, einfach zu sagen, komm, machst du den zum Rookie of the Year. Wobei, mein Gott, der Award ist halt irgendwie auch so ein kleiner, ist so wichtig, ist er dann irgendwie auch nicht. Es geht dann eher darum, dass du in 7 Jahren irgendwie lustig drauf zurückgucken kannst. Und da fragt sich dann jeder, wer ist denn dieser Rookie of the Year und warum wurde es nicht Joel Embiid? Wahrscheinlich, ich finde es ein bisschen schade, dass da keine Grenze gibt. Ansonsten gibt es ja auch immer diese 58-Spiele-Grenze, die für so die normalen Awards, für den Scoring-Title, für den Rebounding-Title und so irgendwie eine Rolle spielen. Embiid wird nicht in die Nähe kommen von dieser 58-Marke. Von daher finde ich es legitim, dass du drüber nachdenkst, und ich finde es auch legitim, wenn ein paar für wen anders voten. Ich finde es aber am Ende dann auch okay, wenn es Embiid wird.
Würde ich tatsächlich insgesamt so unterschreiben. Und zur nächsten Frage überleiten. Der gute Marvin Elgis, Sky Dumont Ultra ist sein Nickname. Shoutout auf jeden Fall an der Stelle. Ganz interessante Fantasiefrage hat er es betitelt. Welche Art Center würden wir beide sein wollen, wenn wir heute in der Liga aktiv wären? Wären wir eher ein dreierschießender Big Man, so ein klassischer Stretch 5 oder was auch immer? Oder wären wir so ein klassischer Shaquille O'Neal Big Man? Wenn ich vorlegen darf, weil du eben vorgelegt hast, ich wäre ein Beast. Also ganz klar, ich wäre ein Beast, das glaube ich, sieht man schon an meiner aktuellen Konstitution, nein. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, also ich wäre gerne so ein Antagonist, der heute nochmal das klassische Postgame zurückholt, mit Athletik, mit schönen Postmoves, mit sehr, sehr ausdefinierter Beinarbeit. Ich wäre ein 90%iger Freiwerfer, was für ein Big Man sehr, sehr gut wäre. Also ich glaube, ich wäre gerne, auch wenn mein Körper das vielleicht nicht 100%ig hergibt, aktuell, ich würde mich mies aufpumpen und dann wäre ich ein Beast. Also ich wäre dann schon eher der Shaq. Ich glaube, dreierschießende Bigs gibt es verdammt viele aktuell. Es gibt kaum noch einen, der es nicht macht. Alle fangen sie an. Ein Brook Lopez fängt an, Dreier zu spritzen ohne Ende. Ein Marc Gasol fängt an. Also ich würde dann eher den anderen Weg gehen, mir meine eigene kleine Nische suchen. Und ich wäre ein, ja, was wäre ich denn überhaupt? Ich wäre ein 60-0-90-Guy. Also ich würde 60% aus dem Feld schießen, würde keine Dreier schießen und 90% von der Linie. Finde ich einfach eine geile Deadline.
Das wäre auf jeden Fall ganz geil. Also finde ich auch einfach mal ein gutes Statement. Ich wäre einfach ein Beast. Finde ich voll in Ordnung. Also ich sehe es ähnlich, aber minimal anders. Ich wäre dann nicht so dieses klassische Offensiv-Beast. Ich würde sehr gerne dann so ein Typ Joakim Noah sein. Einfach wirklich so ein Hustle-Guy. Vor allen Dingen erstmal Rebounding, absolute Nummer 1. Gute Defense spielen, ab und zu mal ein feines Pässchen raushauen und offensiv so leicht limitiert. Ich glaube, dass es ein realistisches Szenario wäre, weil wenn ich jetzt mal in meine aktive Basketball-Historie gucke, die sehr, sehr dünn ist. Also im Prinzip organisierten Basketball habe ich einmal in meinem Leben gespielt, das war in meinem Auslandssemester in Spanien, habe ich bei einem Uni-Turnier mitgespielt, bei der spanischen Uni-Meisterschaft, und da war ich mit meinen 1,86 sind es vielleicht, war ich quasi Power-Forward-Center, also das ist da tatsächlich so, da war ich relativ groß, da war ich ein Big Man, und da habe ich auf jeden Fall reihenweise Dennis Rodmans Deadlines rausgeknallt. Ich habe es ja auch damals immer geschrieben, da gab es dann regelmäßig so 2 Punkte, 1 aus 2, 16 Rebounds, 9 davon offensiv und so weiter. Also das, mir hat das immer Spaß gemacht. Also wenn ich wirklich beim Basketball tatsächlich eins am liebsten mache in so einer klassischen, man spielt wirklich Fullcourt und man spielt richtigen Basketball in großen Anführungsstrichen, dann war Rebounding immer so ein bisschen die Sache. Also das macht mir persönlich Spaß. Finde ich irgendwie witzig, gerade Offensiv-Rebounds einfach sich da gut zu positionieren und die da irgendwie wegzuschnappen, das fände ich einfach am geilsten.
Finde ich definitiv auch sehr stabil, aber meinst du tatsächlich, wenn du dir mal vorstellst, du hast jemanden mit einem Skillset, der 60-0-90 schießt, dafür gibt's einen Platz in der Liga, Mann, das wäre eine absolute Nische, jemand, der einfach ein absolutes Brett von der Freiwurflinie ist, mich kannst du nicht hacken, mich darfst du nicht faulen, ich bieste aber so durch die Zone, dass du mich andauernd faulen musst und dann bin ich einfach klatsch von der Linie. Finde ich einfach eine sehr, sehr schöne Überlegung, so Karl Anthony Towns ist sehr gut von der Linie an die 90, kommt auch eher nicht ran. Aber fände ich geil. Also ich werde pumpen jetzt. Ich gehe gleich zum Sport und dann in 8 Jahren seht ihr mich, nein, nicht in der NBA, vielleicht so in der Bezirksliga Süd in Hamburg. Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht komme ich da nochmal hin.
Tegli macht jetzt erstmal 8 Jahre Massephase und wird dann auch auf seine 1,86 wird er dann ungefähr so 140 Kilo wiegen. Dann ist er ein echter Bigman, würde ich sagen.
Reißt sich zusammen. Wir machen weiter mit der nächsten Frage von, und da haben wir uns vorhin, ich will nicht sagen gestritten, aber hat eine kleine Meinungsverschiedenheit. So und nicht anders oder Sound nicht anders. Die Frage ist, wie heißt der gute Mann? Völlig obsolet, denn sein Nickname ist Mr. Judge Clutch. Sehr stabil. Hat uns mit einem kleinen Szenario konfrontiert. Wie würden wir die OKC und die Houston Rockets sehen, wenn James Harden und Russell Westbrook ihre Teams tauschen würden? Also James Harden zurück zu den OKC und Westbrook anstelle von Harden zu Houston. Was passiert da auf dem Platz?
Hast du gerade die Hintergrundstory einer Meinungsverschiedenheit fabricated dafür, dass es spannender wird? Wir haben uns darüber gar nicht unterhalten.
Natürlich, du hast gesagt, der heißt Sound nicht anders. Ich habe gesagt, der heißt so und nicht anders.
Ach Gott, jetzt habe ich es kurz falsch verstanden. Ich dachte, du kommst jetzt irgendwie auf Sportliche gemeint. Ja, natürlich heißt der Sound nicht anders, also wirklich.
Auf keinen Fall. Lass es uns wissen, Judge Clutch.
Ja, so ist es. Also rein sportlich, ich fand das Thema einfach interessant, weil, glaube ich, da nicht jeder unbedingt die Meinung hätte, die ich jetzt vielleicht sagen würde. Was ich persönlich wirklich so sehe, wäre, dass beide Teams schlechter wären einfach. Also beide sind für ihr Team wirklich absolut richtig. Ich glaube, dass Westbrook bei den Rockets nicht ganz so gut wäre, wie es Harden bei den Rockets ist, weil er einfach sein Pick-and-Roll-Game in Verbindung mit einfach, dass Harden so eine Riesengefahr ist von draußen, macht das die Rockets einfach gefährlicher, als wenn jetzt Westbrook da sein Basketball spielen würde. Und der würde ja natürlich auch nicht funktionieren. Westbrook würde auch anders spielen und würde auch natürlich mit den vielen Shootern um sich herum vernünftig spielen können. Das wäre ja auch bescheuert, irgendwie zu sagen, Westbrook kann nur spielen, wenn er Idioten um sich herum hat. Also das ist jetzt natürlich auch totaler Quatsch. Von daher, aber ich glaube, dass sie da schon, also ich würde da jeweils 5 Wins von abrechnen wollen, weil auch Harden bei den Rock, also bei den Thunder, würde für mich dann auch nicht ganz wirklich das geben, was Westbrook einfach in der Lage ist, wirklich dieses absolute Biesten, gerade auch das Rebounding auch noch, was er dazu gibt. Harden wäre gut, auch bei den Thunder, und sie wären auch da wirklich ein positives Team, glaube ich, aber ich würde jeweils sagen, dass das Team schlechter wäre, wenn sie tauschen würden.
Sehe ich sehr, sehr ähnlich, minimal anders. Also erstmal würde ich dir, was die Grundaussage zustimmen, dass es beides nach wie vor natürlich sehr, sehr gute Teams, beziehungsweise sagen wir gute Teams wären. Also einen absoluten Kollaps würde da keins der Teams irgendwie erleiden. Das würde an beiden Stellen schon auf irgendeiner Ebene funktionieren. Ich glaube, minimal besser würde es wahrscheinlich mit Westbrook bei den Rockets passen, die einfach ein schönes Transition-Game weiterspielen können. Er hätte auf einmal wahnsinnig viele Shooter um sich rum. Ist ein schönes Spacing, gibt ihm ein bisschen mehr Platz für Drives. Das fehlt aktuell bei OKC total, weil einfach relativ wenig ernsthafte Shooter dabei sind. Ich glaube, dass Harden da besser passt, bin ich bei dir. Ich glaube, dass Westbrook da nicht wahnsinnig viel schlechter wäre für die Rockets, als es ein Harden jetzt ist. Andersrum glaube ich, wäre die Situation für Harden bei OKC minimal schwieriger, weil die Shooter einfach total fehlen und er ist dann nicht derjenige, der körperlich so ein Biest ist, dass er da trotzdem irgendwie in die Lane zieht wie so ein Geisteskranker. Soll überhaupt nicht den Vergleich Harden-Westbrook individuell aufmachen. Ich glaube einfach, dass die Rockets da ein bisschen freundlicher als Team strukturiert sind, um einfach da jemanden reinzustellen, der dann ein bisschen mehr Platz hat. Aber ganz ehrlich, es ist am Ende des Tages kein Riesenunterschied. Beides wären nach wie vor sehr, sehr gute Teams. Ich glaube, bin absolut bei dir. Kein Team wäre besser auf einmal. Im Gegenteil, die wären beide schlechter. Ich glaube nur, dass Houston das etwas besser kompensieren könnte als OKC.
Ja, dann sind wir uns doch da grob einig und können weitermachen. Ich habe den Zettel nicht vorliegen, also hau raus.
Ich habe den Zettel vorliegen, es ist gar kein Problem. Dennis Waller, der eigentlich Dennis Waller heißt, hat er uns, glaube ich, mal wissen lassen, hat uns eine ganz interessante kurze Frage, die wir kurz und prägnant beantworten können, gestellt. Welches Jersey eines aktiven Spielers wir uns holen würden, das wir noch nicht besitzen? Ich lege vor, für mich kann es da, auch wenn es langweilig ist, nur eine Antwort geben. Es wäre ein grünes Gordon Hayward Jersey. Ich mag erstmal das grüne Jersey. Sorry, Mann, hast du das auch? Das weiß ich nicht. Ich mag das Jazz-Jersey in grün sehr, sehr gern. Ich finde die Farbe geil, ich finde den Spieler geil, ich finde das Team geil, ich finde die Frise geil. Es gibt für mich da einfach keinen einzigen Grund dagegen. Von daher, bei mir wäre es Gordon Hayward in grün bei den Utah Jazz.
Wäre eigentlich auch meine Antwort, wobei ich da schon so ein leichtes Aber hingesetzt hätte, weil ich sehe es komplett anders. Ich finde die Jazz-Jerseys wirklich pottenhässlich, also alle.
Ich würde die grünen finde ich geil.
Nee, ich finde wirklich alle richtige Katastrophe, finde ich auch richtig schade, weil ansonsten würde ich auch schon längst ein Hayward-Jersey besitzen. Also das steht mal wirklich völlig außer Frage. Ansonsten, wie gesagt, ich habe ihn heute schon mehrmals erwähnt, ich würde mir tatsächlich das Philly-Jersey mit dem guten Dario holen, weil ich die Philly-Jerseys auch richtig geil finde. Wird ein bisschen schwierig aufzutreiben, das muss man sich, glaube ich, custom anfertigen, außer man geht irgendwie in den offiziellen Philly-Shop, aber da hätte ich richtig Bock drauf, weil ich finde das Jersey sexy und der Typ ist auch, also sportlich sexy, so natürlich auch, also absolut nichts gegen Dario und ja, das würde ich mir holen, tatsächlich.
Finde ich sehr stabil. Also die blauen Jazz-Jerseys mag ich auch nicht. Die grünen finde ich irgendwo geil. Die sehen so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen aus. Von daher bei mir wäre es Hayward. Mal schauen, ob es eines Tages soweit ist. Die letzte Frage, die wir, bevor wir ranken, du wirst, glaube ich, schon nervös, die letzte Frage, die wir mit reinnehmen. Simon Fennemann, du darfst wieder vorlegen. Wie sehen wir die Entwicklung von LaMarcus Aldridge in den letzten Jahren? Hat in den letzten Wochen so ein bisschen Krach mit seinem Schuss. Wurde am Anfang sehr kritisch gesehen. Hat sich da jetzt eigentlich ganz gut integriert. Ich glaube, Simon ist auch der Meinung, dass das ganz gut aussieht aktuell. So das Big Picture. Wie bist du zufrieden mit LaMarcus bei den Spurs?
Ja, also ich bin zufrieden mit ihm, absolut. Ich würde auch gerade sagen, das ist, also statistisch, das ist immer so einfach der Deal mit dem Teufel in dem Sinne. Also rein aus der individuellen Sicht, wenn du zu den Spurs gehst. Du opferst einfach ganz bewusst so ein bisschen dieses Spotlight und deine individuellen Stats, dass du vielleicht einmal öfter mal nicht All-Star wirst, so wie es jetzt ein All-Star getroffen hat, was auf jeden Fall auch vielleicht ein bisschen unberechtigt ist. Er selber hat sich da auch geäußert und meint, dass es absolut unverdient ist, dass die Spurs nur einen All-Star haben. Kann man definitiv vertreten. Er wäre da wahrscheinlich die große 2 gewesen. Ich finde, er macht einen guten Job. Also rein, wenn wir jetzt auch nochmal zurückerinnern an die Playoff-Serie, die LaMarcus Aldridge da im letzten Jahr gespielt hat, da war er schon wirklich auf einem sensationellen Niveau. Also manchmal finde ich ihn auch sehr frustrierend. Ich habe jetzt auch schon ein, zwei Spurs-Spiele analysieren müssen. Da war das schon wirklich, also wenn er da dann so 5 aus 13 geht und alles nur Midrange-Jumper und ansonsten auch kaum was macht, dann ist er für mich so ein bisschen frustrierender Kandidat, wo man sich dann immer denkt, Junge, mach doch mal was aus dem Riesenkörper, den du da irgendwie hast. Aber ansonsten, er spielt eine gute Rolle, hat sich vor allen Dingen auch als Rim-Protector eine ganz gute Entwicklung tatsächlich gemacht. Bei den Spurs ist halt immer so ein bisschen die große Frage, wie sie spielen wollen. So, ist er dann die Small-Ball-5-Lösung, wobei das ja auch eigentlich quasi schon gar nicht mehr Small-Ball wäre mit ihm auf der 5, oder stellst du halt noch einen echten Fünfer neben ihn? Das ist dann immer die große Sache und das ist auch immer nicht ganz dankbar, würde ich sagen, für den Aldridge. Aber ich, um das jetzt mal ganz grob zusammenzufassen, bin zufrieden mit ihm. Finde, hat er das gut gemacht bei den Spurs und passt da auch gut rein.
Kann ich tatsächlich wenig ergänzen. Schulnote 2 wäre es für mich. Die Spurs sind aktuell das beste Defensive Team der Liga, zumindest was das Defensive Rating angeht. Da hat er einen großen Anteil dran. Also an dem Ende des Courts ist er definitiv improved für mich. Die Rolle war bei den Blazers ein bisschen eine andere. Natürlich, da hast du halt mehr Nächte, wo du, was weiß ich, 34 und 16 auflegst, weil du da ganz klar so der Number One Guy bist, beziehungsweise irgendwie der Co-Star von Damian Lillard und einfach ein anderes System spielst. Völlig andere Struktur innerhalb der Mannschaft hast bei den Spurs, du hast es richtig gesagt, ist halt ein System, was nicht gerade freundlich für die individuellen Stats und die individuellen Cases sind. Natürlich, die Spurs sind irgendwie 4 Spiele in der Lost Column hinter den Warriors, die wiederum haben 4 All-Stars, die Spurs nur einen. Das ist irgendwo, passt es nicht so hundertprozentig zusammen. Aber das, ganz ehrlich, das wusste er vorher. So ist das System in San Antonio, so läuft es da. Er ist eigentlich die klare, ganz klare Nummer 2, aber irgendwie geht er ein bisschen unter in dem Spotlight von Kawhi und in diesem System, was halt einfach nicht sehr hierarchisch aufgebaut ist, sondern wo jeder so ein bisschen, ja, als Puzzleteil fungiert und seinen Job macht. Ich finde auch, er macht das sehr, sehr gut. Also ich habe da relativ wenig Kritik zu üben. Natürlich, so diese Nächte, wo er nur Midranger nimmt und der einfach nicht fällt, ist es ein bisschen schwierig. Da würde man sich mal ein anderes Element wünschen, noch mehr an die Linie zu kommen, vielleicht noch mal einen Schritt nach draußen zu machen und ein bisschen mehr Spacing zu produzieren. Aber ganz ehrlich, insgesamt kann man da sehr, sehr zufrieden sein aus Spurs. Ich glaube, ich würde da wenig Kritik an ihm üben wollen.
Ja, ich bin gespannt. Also ich wollte dich gerade auch nochmal fragen, wie viele gute Jahre Aldridge noch im Tank hat. Das wäre natürlich auch so ein Schlüssel, wirklich Element für ihn, glaube ich, einfach nochmal. Also dass er die Range im Tank hat bei seinem langen Midranger, den er da regelmäßig reinknallt, dürfte eigentlich keine Frage sein. Also erstmal das, Frage 1, sehen wir das noch so richtig? Ein Aldridge, der in seinen späteren Jahren vielleicht ein richtiger Bomber wird von draußen, und wie viele gute Jahre willst du ihm noch zuschreiben?
Also ich glaube nicht, dass er mal ein Ryan Anderson wird, aber ich bin mir absolut sicher, dass er jemand wird, der vermehrt auch den Dreier in sein Repertoire wird nehmen müssen wahrscheinlich, einfach wenn die Beine nicht mehr ganz so frisch sind, er in diesem harten Midrange-Kampf, wo du wirklich um jeden halben Meter Separation zum Gegenspieler irgendwie kämpfen musst, dann vielleicht nicht mehr ganz so schnell auf den Beinen ist. Das sehen wir bei einem Nowitzki, der dann immer mehr Schwierigkeiten bekommt, dann da wirklich, ja, den halben Meter zu bekommen, den du brauchst, damit der Midranger ein guter Wurf ist. Das ist er bei LaMarcus Aldridge, ist vielleicht der beste Midrange-Shooter, den die Liga so hat. Zumindest ist er up there, wie man so schön sagt, also gehört da ganz klar zu den Besten. Ich glaube schon, dass er vermehrt in den nächsten Jahren einen Schritt rausgehen wird. Einfach, ja, weil ihm dann ein bisschen die schnellen Beine fehlen, um sein Game so weiterzuspielen, wie es im Moment macht, wie viele gute Jahre er noch hat. Boah, schwer zu sagen. Also eigentlich hat er mit Sicherheit noch 2-3 Jahre Top-Niveau im Tank. Danach muss man mal schauen, wie schnell die Beine dann da wirklich ein bisschen schwächer werden, wenn er nicht mehr ganz so hoch kommt. Man sieht es bei Nowitzki immer mal wieder, was frische Beine ausmachen. Also wenn es da ein bisschen weniger wird, das tut weh. Das sieht man an allen Ecken und Enden. Aber der hat mit Sicherheit noch 2-3 gute Jahre im Tank. Da mache ich mir recht wenig Sorgen.
Ja, das denke ich auch, dass er die noch im Tank hat. Ansonsten wird es ganz spannend. Er ist dann natürlich auch mal wieder so ein klassischer Kandidat. Er hat noch ein Jahr, 2017, 2018, schuldet man ihm dann noch 21,5 Millionen. Danach ist es nur noch eine Option, also danach könnte potenziell ein neuer Vertrag ausstehen. Und das dann halt mit 32 Jahren, dann sucht er auch nochmal irgendwie 4 neue Jahre. Da hätte ich vielleicht langsam so minimale Bauchschmerzen, aber eigentlich ist er auch so nicht unbedingt vergleichbar mit Dirk Nowitzki, aber natürlich auch ein Typ, der relativ gut altern sollte, der jetzt nie wirklich von seiner großen Schnelligkeit oder seiner vertikalen Explosivität gelebt hat. Also von daher...
Laterale Quickness.
Ja, so sieht's nämlich aus. Lateral voll durch die Decke gehen. Nee, denke ich mal, dass das schon okay sein wird.
Unterschreibe ich. Und jetzt Ohren gespitzt, wir ranken, mein Lieber. Du hast richtig Bock. Ich habe mich schwer getan, sage ich dir vorweg. Es geht um unsere Top 5 Lieblingsspieler als mehr oder weniger Power-Ranking. Also du hast jetzt nicht Rubio an 1, ich habe nicht Jimmy Butler an 1. Das müssen wir jetzt nicht jedes Mal irgendwie dazu sagen. Die sind ausgeklammert, gehören natürlich mit rein. Ich nehme an, dass du auch LeBron ausgeklammert hast. Es geht wirklich so ein bisschen um ein klassisches Power-Ranking. Wer im Moment so die Jungs sind, denen wir am liebsten zugucken, das muss nicht nur Basketball-related sein, kann vielleicht auch einfach so eine Style-Frage sein. Ich bin gespannt, wen du mit dabei hast. Müssen wir ein bisschen schneller durchreiten, damit wir hier unserer Zeitvorgabe gerecht werden. Mein Platz 5 meiner aktuellen Lieblingsspieler im Power-Ranking, Willy Hernan Gomez. Ich finde den Jungen richtig geil, guckt dem extrem gerne zu, kriegt jetzt immer mal so ein paar mehr Minuten im Knicks-Frontcourt, je nachdem, was mit Kylo Quinn ist, was mit Porzingis ist und wie die Rotation da gerade aussieht, ob Joakim Noah mal wieder verletzt ist. Ich finde den geil, der hat irgendwie Swag, ist immer gut gelaunt, immer am Grinsen. Ist ein Hustler, würde ich sagen, trotzdem ganz softe Hände, ist einfach für mich so ein rundum guter Dude, den man nicht ernsthaft kannte vorher, der mir gut gefällt, von daher mein Platz 5.
Ja, so beide Hernan Gomezes sind, glaube ich, ganz gut. Sein
ja, aber Bruder, ich gebe Willy den Not.
Juancho Hernan Gomez hat ja jetzt auch wirklich gegen die Warriors auf sich aufmerksam gemacht. Also die sind beide sehr, sehr talentiert und kann man, glaube ich, einen Case dafür machen, dass die beide in 2-3 Jahren, denke ich mal, als Steals des Drafts gelten könnten. Also von daher, gute Picks, macht man, glaube ich, mit beiden nichts falsch.
Jupp.
Gut, Platz 5 bei mir, also da ist schon mal ein richtiger Aspekt, für mich ist das auch so Power-Ranking und so ein bisschen auch Under-the-Radar-Kandidaten und Style ist natürlich auch ein großer Punkt, wobei ich sein Skillset auch ganz geil finde. Platz 5 bei mir ist Jaylen Brown, also erstmal finde ich ihn geil, ich finde gut, dass er so ein Hustle-Typ ist, ich mag seine Athletik, also wirklich diese Kombination, ich sehe ihn da positiver auch jetzt als ein Kandidat Winslow, das ist ja theoretisch vergleichbar, beide offensiv natürlich noch sehr, sehr roh oder werden vielleicht auch nie diese extremen Skills haben, aber dadurch Jaylen Brown für mich einfach noch flinker, explosiver, sehe ich da ein bisschen mehr Upside und ich persönlich sehr, sehr geil, ich habe ihn in den letzten Spielen gesehen, er zieht jetzt schon das durch, was meiner Meinung nach eine zwingende Entwicklung ist, dass wieder auf Short-Shorts gesetzt wird, also wenn er spielt, seine Shorts gehen nicht über die Knie, er hat wirklich quasi eine kurze Hose an und das steht ihm wirklich extrem gut. Also kann meiner Meinung nach wirklich noch ein bisschen kürzer sein und dann macht er alles richtig. Deswegen überragender Look. Der Typ ist einfach stabil. Platz 5, Jaylen Brown.
Kann man definitiv machen, ist bei mir nicht mit drin, aber hat seinen Case hier verdient. Mein Platz 4 ist, und ich weiß nicht mehr warum, Nerlens Noel. Ich weiß nicht wieso, ehrlich gesagt. Ich mag den Macker immer schon. Ich weiß nicht, warum ich ihn jetzt hier mit reingesqueezed habe. Mich freut es erstmal, dass er so ein bisschen mehr Minuten in den letzten Wochen wieder bekommt und da, ich weiß nicht, ob er ins Schaufenster gestellt wird oder ob man jetzt wirklich sagt, Okafor geht und Noel ist hier ein wichtiger Teil von dem, was wir die nächsten Jahre machen. Ich mag sein Skillset, unfassbar schnelle Hände, ist einer, der dir immer das Boxscore komplett voll macht, hab ihn bei Fantasy gepickt, theoretisch ein 5x5 jederzeit im Tank, das haben nicht allzu viele Jungs. Und die Frise ist geil, der Typ hat einen guten Look, also wahrscheinlich habe ich ihn deshalb hier an 4, ich mag den Kerl einfach, von daher unbegründet Nerlens Noel an 4.
Bin ich völlig in Ordnung. Ich will auch wieder sehen, dass der Junge Erfolg hat in der Liga. Ich finde den Typen auch geil. Platz 4 habe ich in der letzten Episode schon genannt. Washington Wizard Kelly Oubre Jr. Ich mag ihn. Ich finde, er hat ein interessantes Skillset. Ich habe letztens mal reingeguckt. Aus den letzten wirklich Jahren ist er einer der schlechtesten NBA-Spieler theoretisch. Also rein, wenn man das Player Efficiency Rating nimmt. Ich glaube, da hat er bisher in seiner Karriere averaged er da so ein PR von 7, glaube ich. Aber der Typ hat was im Tank. Der kann Basketball spielen und war tatsächlich ein großer Teil davon. Durch die Bank-Lineups, die ihn da so ein bisschen als kleinen Vierer auch teilweise spielen lassen, macht er da einen guten Job und ich glaube, dass der noch ein guter Basketballer wird, aber viel wichtiger, einen überragenden Look, also ist wirklich einer der Styler der NBA, so ein bisschen unterschätzt, macht da Westbrook, glaube ich, echt sehr, sehr solide Konkurrenz, ist halt nicht so ganz im Spotlight, aber wirklich kommt mit den krassesten Outfits zum Game, ich finde es ein geiler Typ, Kelly Oubre Jr.
Finde ich geil und ich hatte tatsächlich, das glaubst du mir jetzt nicht, letztens vor, dich tatsächlich auf den Hot Seat zu setzen und dich zu fragen, ob Westbrook oder Oubre Jr. den besseren Style hat. Also ich finde, das ist ein Kopf an Kopf mittlerweile. Der Typ hat einfach ein richtig geiles Skillset, was seinen Style angeht. Also hat's verdient, bei mir ist er nicht mit drin. Stattdessen, mein Platz 3 ist tatsächlich Tyler Johnson. Ich werde immer mehr zu ihm hingezogen, entwickle immer mehr Sympathie für den Jungen, ist athletisch, ist auch so ein Hustler, hat einen extrem geilen Dunk-Style, stopft schön mit links, finde ich immer gut, ist eine gute Ausnahme zu dem, was man sonst so klassisch sieht. Ich mag den Kerl, der kann dir als Team helfen, ist irgendwie noch so ein bisschen roh natürlich, aber gefällt mir bei den Heat, von daher bei mir Platz 3 Tyler Johnson.
Finde ich spannend, weil ich habe, glaube ich, einen ähnlichen sportlichen Typ zumindest auf Platz 3. Austin Rivers, tatsächlich mit dabei, oft gescholten, viel gescholten, vor allen Dingen auch von deiner Seite. Ich habe auf jeden Fall sein Back. Ich finde, er ist gut. Ich finde, er hat zwei sehr entscheidende NBA-Skills, die ihn eine langfristige Karriere einbringen werden. Drei, er hat einen Vater und er hat aber noch zwei andere Talente. Nee, er ist einfach ein guter Shooter geworden inzwischen seit dieser Saison. 40% von draußen, hat einfach einen sehr, sehr schnellen Crossover und kommt damit zum Korb. Und das sind zwei Skills. Wenn du die hast, plus, dass du dann perspektivisch ein überdurchschnittlicher Verteidiger wirst, als das sehe ich ihn, glaube ich einfach, dass der eine Zukunft hat und ich würde ihn jederzeit für mein Team nehmen, für ein vernünftiges Gehalt.
Finde ich gut. Hat er sich verdient, das Shoutout? Ich sehe ihn kritischer als du. Ich finde ihn nicht gut, ich finde ihn okay, aber da sind wir einfach getrennt der Meinung, das ist auch völlig in Ordnung. Mein Platz 2, es wird spannend, Silbermedaille. Ich habe mich schwer getan zwischen Platz 2 und Platz 1, habe mich am Ende des Tages so entschieden, mein Platz 2 ist JaVale McGee. Da muss man, glaube ich, nicht mehr
sagen. Nein, ich habe ihn auch auf Platz 2. Ich habe ihn auch auf Platz 2 tatsächlich.
Wichtig. Der Typ ist einfach eine Legende. Also wir alle kennen JaVale McGee primär aus Shaqt in a Fool mit wirklich sensationellen Geschichten. Also ich kann es nur immer wieder wiederholen. Wer schlechte Laune hat, guckt sich Best of McGee bei Shaqt an. Da kann man danach nicht mehr schlecht gelaunt sein. Das funktioniert nicht. Es ist einfach eine absolute Sensation. Aber dieses Jahr spielt er, und wir haben es Nostradamus, muss man auch mal sagen, einfach eine gute Rolle bei den Warriors. Vor kurzem, ich weiß nicht, ob das noch aktuell richtig ist, hatte er das beste Box-Plus-Minus oder Net-Rating der Liga, zumindest wenn man die Minuten von den Jungs, die wenig spielen, da so ein bisschen mit rausrechnet. Er spielt einfach eine gute Rolle. Er macht genau das, was man sich von ihm erhofft hat. Er finished above the rim, ist jemand, der hart zum Korb rollen kann, der die Lobs fängt und reinstopft und der relativ wenig Slapstick macht. Er hat natürlich immer noch mal wieder seine Momente zwischendurch, wo man denkt, aha, es ist doch JaVale McGee geblieben und er wird es auch immer bleiben. Aber er macht da seinen Job einfach sehr, sehr gut und er ist ein swaggiger Typ und er kann Basketball spielen. Das haben wir immer wieder gesehen. Der ist natürlich kein überragender Basketballer, aber der ist ein vernünftiger, guter Basketballer und nicht nur einfach irgendein Clown, der groß ist und aus irgendwelchen Gründen in der Liga hängt. Insofern für mich knapp, ganz knapp Platz 2.
Habe ich eigentlich wenig hinzuzufügen. Also was das Boxplus meine, ist ja pro Minute gerechnet quasi. Dann hat er tatsächlich das beste Stand vor 2 Tagen theoretisch. Wird sich, glaube ich, nicht viel dran geändert haben. Und ich habe auch noch mal kurz den Funfact rausgesucht, was wirklich spektakulär ist. Aber das bestätigt auch einfach der Eye-Test. Er funktioniert einfach extrem gut mit den großen 4. Das ist einfach so. Die mögen ihn tatsächlich auch gerne. Und sportlich macht es Sinn. Ich habe mal nachgeguckt, sobald JaVale McGee wirklich mit Durant, mit Draymond Green, mit Klay Thompson und Stephen Curry spielt, dann haben die Net-Rating in so gut 120 Minuten oder knapp 120 Minuten, weiß ich nicht mehr genau, von plus 35. Also sie outscoren wirklich ihren Gegner um 35 Punkte pro 100 Possessions. Ein Offensive Rating von fast 130 und trotzdem noch wirklich ein gutes Defensive Rating von 96, was wirklich ihm Mut machen sollte, weil an sich, man spricht oft darüber, defensiv hat er seine Schwächen, er wird da auch regelmäßig dann wirklich ausgenutzt, sobald du JaVale McGee in den Pick and Roll involvierst, wird es schwierig. Die Warriors können ganz gut kompensieren, weil sie sehr, sehr gute Team-Defense spielen, aber viel wichtiger, der gibt den offensiven Element, was sie vorher einfach nie hatten. Also wirklich dieses lateral durch die Decke gehen, dann einfach wirklich dieses vertikale Element, dass sie halt einfach statt jetzt da die Butterfinger von einem Festus Ezeli zu haben oder einen Zaza Pachulia, können sie jetzt einfach, ich meine, die Warriors können es wie kein zweites Team wirklich die Defensive des Gegners zum Kollabieren zu bringen. Und was hast du nach so einem defensiven Kollaps? Du hast einfach einen JaVale McGee, der wide open ist, wirklich für einen Lob oder für einen ganz einfachen Pass und die ja dann halt zu 85% dann finishen wird. Also das ist sehr, sehr solide, haben wir auch wirklich beim Spiel gegen OKC gesehen, da war er, glaube ich, auch 6 aus 6 am Anfang. Finde ich richtig geil und freut mich wirklich persönlich auch sehr für ihn.
Geil, bin ich absolut dabei. Finde ich schön, dass du ihn auch mit drin hast. Wir haben uns mal wieder nicht abgesprochen vorher. Relativ wenig Doppelung, die einzige. Vermutlich wird es die einzige bleiben, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, wen du an 1 hast.
Mein Platz 1 ist langweilig, von daher füge ich ihn auch direkt mal hinzu. Deins wird spannender sein. Mach. Ich habe schon mehrmals gesagt, ich würde ihn mir mein Jersey holen. Ist für mich einfach ein bisschen irrational, mein absoluter Liebling gerade. Auch wenn er keine 40% aus dem Feld gerade schießt. Der gute Dario bei den Sixers. Ich glaube einfach an ihn. Ich finde ihn richtig geil. Hat einfach ein sehr, sehr spannendes Skillset für mich. Und ist auch ein Sympath. Also ich mag ihn, ist mein Platz 1 aktuell.
Sehr, sehr stabil, gefällt mir. Wir haben natürlich auch Nikola Jokic so minimal ausgeklammert, ich zumindest, der wäre bei mir natürlich ganz klar dabei, aber die Storyline ist aber ein bisschen zu groß. Ich wollte so minimal under the radar gehen. Mein Platz 1 ist ein bisschen das Gegenstück zu deinem, also wenn bei dir Effizienz mehr oder weniger irrelevant ist, ist sie bei mir dann der einzige oder einer der Hauptgründe, warum er bei mir hier wirklich an 1 thront. Es ist Otto Porter Jr., du hast Kelly Oubre dabei gehabt, die Wizards kriegen hier doppelten Fame. Ich liebe den Jungen, da habe ich keinen Hehl draus gemacht, vor der Saison schon ist mein Pick für Most Improved gewesen, der wird er vermutlich nicht werden, aber macht da absolut einen Case für sich, einfach eine sehr, sehr gute Entwicklung zu spielen. Ich habe die Shooting Stats aktuell nicht mehr nachgeguckt, aber die waren out of this world für die letzten Wochen und Monate, hat unfassbar effizient gescored. hat ein bisschen eine andere Attitüde drauf, also traut sich auch den Wurf einfach mehr zu, hat nicht mehr so viel Angst vorm Closeout und drückt dann einfach ab und schießt gute Percentages. Ist mit ein Grund, warum die Wizards so heiß sind aktuell. Wenn er das ansatzweise über die Saison und auch Hilfe auch in der Postseason so weiterspielen kann, dann ist das ein unfassbar interessanter Junge, der mir wahnsinnig gut gefällt. Von daher, Effizienz ist das große Stichwort, Otto Porter ist meine Eins.
Völlig zu Recht, und ich bin da inzwischen auch wirklich, also würde mich damit zufrieden geben, wenn mein Pick Giannis Antetokounmpo für den Most Improved Player nicht dann wirklich der Fall sein wird. Ich meine, er ist jetzt wirklich All-Star-Starter, wird andere Verdienste bekommen, dann finde ich es okay, dass du dann eine Kategorie runtergehst und wirklich völlig zu Recht dann einen Otto Porter dann dafür belohnst. Und der Typ, muss man auch mal sagen, der wird wahrscheinlich ein Max-Guy werden, das ist auch mal ganz spannend. Naja, sehr schön, hat mir gut gefallen, und dann haben wir das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, abgehakt, und dann bleiben nur noch ein paar Shoutouts, würde ich sagen.
Ja, ich hoffe, du bist vorbereitet. Den Zettel habe ich nicht vorliegen. Wir können uns nur wiederholen, tatsächlich. Wenn jemand Bock hat, unser, wie heißt der Mr., wie heißt denn der nochmal bei den Starlers, der da die Shoutouts verteilt und raussucht?
Ich glaube, es ist tatsächlich, ich habe mal gesagt, dass es Wublio Balls ist, aber ich glaube, es ist DJ Pribble tatsächlich.
DJ Pribble Scribble ist es, genau der
ist. Wir suchen einen DJ Pribble Scribble. Die einzige Aufgabe wäre tatsächlich, einfach mir eine Liste zu geben mit allen Leuten, die eine Frage gestellt haben. Das kurz ein Word-Dokument mir schicken. Ich würde dafür sagen, wenn jemand sich verpflichtet, das für mindestens 5 Vöglis zu machen, dann fertige ich ihm so ein hier, wie es immer bei Photoshop immer
mache,
so
ein Männchen
an. Dann fertige ich ihm ein Männchen an mit so einem schönen Titel, wirklich unser, werde ich mir noch was einfallen lassen, wie der Titel dann ist, aber das würde ich anbieten für jemanden, der mir das abnimmt.
Finde ich richtig gut, und wenn man sich die Männchen mal anguckt, die so mittlerweile in unserem Staudemeyer-Universum so unterwegs sind, das lohnt sich, Freunde, und die Arbeit hält sich dann am Ende des Tages schon irgendwo in Grenzen. Und man kriegt hier so ein bisschen Fame, also Bewerbungen vor.
Ja, also ein ständiger Shoutout ist natürlich auch mit dabei.
Das ist natürlich mit dabei. Ich hoffe, jetzt haben wir genug Zeit dir eingekauft. Tief durchatmen, mein Lieber. Unsere Facebook-Army, wenn man so will, unsere Shoutout-Army, gönn dir.
Shoutout an alle, die eine Frage gestellt haben, es waren jede Menge. Eric MVP, JaVale McGee, Jakob Burmann, Nikola Riedel, Muhammad Peli, tut mir leid, Pelivan, glaube ich, Andre 3000, schade, TH ist relativ schwer, Mika Hermle, Alexander Fokerod, Konstantin Frey, Swaggy T, Endre Nuray, Der Caraccio, Stefan Harker, Thomas Ritter, Sam Aras, Captain Clutch, Grumpy Rockets Fan, Lukas Diewald, Tim Jennecke, Johannes Just, Tim Frey, Jan Marx, Max Schull, Florian Eis, Triple Terry Dave, Greuel Flash, Luca Füllgraf, Stefan Meissner, Tobias Fennemann, Jesse Singletary, Shetty, Mr. Bubble, Laszlo die Faust Gottes, der Zapfhahn, und das war's. Der Zapfhahn war der Letzte. Shoutout an euch.
Ja, Shoutout kann ich mich mal wieder nur anschließen. Wir können es immer wieder nur einfach hier auf Listen and Repeat stellen. Wundervoll, was wir hier schon an Fragen jedes Mal bekommen in kurzer Zeit. Also weiter so. Florian Kühne hat sich auch nochmal einen Shoutout verdient für 90 Fragen in den letzten 2 Podcasts. Oh Gott. Also
reiß dich stabile zusammen.
Storyline. Ja, reiß dich zusammen. Die Antwortenfunktion ist der Helfer in der Not. Nee, ansonsten habe ich nicht mehr viel beizutragen. Ich treffe mich gleich mit Krugo demnächst. Also das wird lustig, eine bummelige Veranstaltung, ein paar Pfeile werfen und so. Schauen wir mal, am Freitag ist es schon soweit, übermorgen
setze ich mich in Bus und Bahn. T-16 Stunden.
T-60 Stunden, das wird ein absolutes Fest, ich freue mich auf jeden Fall.
Also nochmal, hier nochmal der absolute Aufruf. Also wir wollen nicht zu viel versprechen, auf jeden Fall. Wir werden natürlich auch ein bisschen Zweisamkeit genießen wollen und uns auch selber so ein bisschen Spaß machen. Aber wie gesagt, habt unsere Social-Media-Outlets auf jeden Fall auf dem Radar. Erstmal am allerwichtigsten natürlich unsere eigene Facebook-Seite Ins Gesicht von Staudemeyer. Unsere Facebook-Gruppe Ins Gesicht von Staudemeyer Talk, da wird natürlich jede Menge auch vollkommen. Schaut bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Snapchat werde ich, glaube ich, auch mal wieder aufleben lassen. Also es wird jede Menge dabei sein.
Twitter,
und vor allen Dingen
Twitter.
Ah, Twitter, weiß ich nicht.
So ein Gauner.
Nee, definitiv, machen wir. Und ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen geplant. Schaut da mit rein, das sollte unterhaltsam für alle Beteiligten werden.
So ist es, lasst uns eine Bewertung im iTunes Store da, den Aufruf habe ich letztes Mal schon gemacht. Da kamen ein paar, freuen wir uns sehr drüber, hilft uns weiter in den Rankings und unser Produkt hier weiter zu verbreiten. Wer Bock hat, uns 1-2 Kröten im Monat für unseren Input hier zu geben, patreon.com/ Ins Gesicht von Staudemeyer, glaube ich, heißt die Seite. Da findet man auf jeden Fall. Man kann jetzt auch direkt ein paar Euronen rüberwandern lassen, wenn das einfacher ist, als sich bei Patreon anzumelden. Da freuen wir uns drüber. Ja, ansonsten dir noch einen schönen Tag, mein Lieber. Ich wünsche dir was. Wir sehen uns übermorgen. Ich bin maximal hyped, kann man mal sagen.
Das lasse ich absolut so stehen. Sehr schön. Bis Freitag, und wir sehen uns ja auch spätestens so. Irgendwann am Wochenende. Haut rein. Buckle up for Kobe. Kobe Bryant.
This is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson, the step back.
Ins Gesicht von Stoudemire.